Hebräer Kapitel 7, gepredigt am 15. September 1957 in Jeffersonville, Indiana.
Little girl, how can she think of all that? And each night she has us a new one. Joy sings.
Gehören, wie Joy singt? Das ist doch in sich selbst ein Wunder. Dieses kleine Mädchen, wie kann sie das nur alles auswendig behalten? Jeden Abend hat sie ein neues Lied. Wie kann sie das in Erinnerung behalten? Das ist wirklich ein meisterhaftes Gedächtnis. Der Herr segne dieses Kind. Morgen um 2.30 Uhr im Begräbnisinstitut in Charlestown, Indiana, wo unsere geliebte, dahingegangene Schwester Colvin ist. Wir geben ihr den letzten Respekt im Begräbnisinstitut beim Grab morgen Nachmittag. Eine, die einst mit uns lebte, so wie ihr auch heute Abend, ist hinter den Vorhang gegangen, wo auch ihr eines Tages sein werdet. Und alle, die in der Versammlung dabei sein möchtet, ihr seid willkommen zu kommen. Es wird bestimmt eine große Hilfe sein für die Colvin-Familie, zu sehen, dass das ganze Tabernakel kommt, wo sie immer in die Gemeinde gegangen sind, so lange Jahre. Wir sind dankbar, wenn ihr dort kommt. Ich glaube, unser Bruder McKinney, derjenige, der das Begräbnis meines Bruders predigte vor vielen Jahren, er hat den größten Teil im Begräbnis und man hat mich gebeten, zu kommen, um ihm zu helfen im Begräbnisgottesdienst. Ich bin etwas spät heute Abend. Ich habe so viele Eisen im Feuer. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Da sind so viele Anrufe, so viele Unglücke und Unfälle. Und die Leute rufen an. Und ich bin eben in Louisville weggegangen vor einigen Momenten, um so schnell wie möglich hierher zu kommen. Ich habe verschiedene Anrufe einfach liegen lassen, die dringend sind und die ich machen muss, vermutlich heute Nacht. Und betet für uns, während wir dahin gehen. Heute Morgen, ich kam einfach nicht zu meinem Text, zum 7. Kapitel vom Hebräerbrief. Während wir jetzt das 7. Kapitel aufschlagen, möchte ich ankündigen, noch etwas über Bruder Graham Snellings Versammlung dort im Zelt am Ende der Brigham Avenue. So der Herr will, werde ich am Mittwochabend zurück sein und dann werden wir einen bestimmten Abend festsetzen, wo wir als Delegation hinaufgehen in dieser Woche, irgendwann, um Bruder Graham in seinen Versammlungen zu besuchen. Und er sagt, er hat recht viele Leute und er würde es schätzen, wenn wir kommen für diese Hilfe. Bruder Graham Snelling, wenn jemand von euch den Versammlungen beiwohnen möchte, es ist am Ende der Brigham Avenue. Jeder kann euch sagen, wo das ist. Direkt nach den Spielplätzen ist dort das Zelt. Und er schätzt eure Zusammenarbeit, denn wir als Tabernacle haben unsere Zusammenarbeit mit ihm 100% und wir versuchen, ihm zu helfen. Und so der Herr will, kommen wir jetzt bald zum 11. Kapitel in einigen Abenden, wenn Gott will. Und ich denke, dort werden wir auch eine gewaltige Zeit haben. Oh, der Herr hat uns heute Morgen wunderbar gesegnet. Wie hat er doch seinen Geist auf uns ausgegossen. Und heute Abend erwarten wir, dass er es wieder tut und dann auch am Mittwochabend und weiter und in den Abenden, wo ich nicht hier bin, wird Bruder Neville es aufgreifen, wenn ich nicht da bin. Ich weiß nie, was ich tun werde. Vielleicht bin ich noch diese Stunde hier und in der nächsten Stunde ruft man mich nach Kalifornien. Ich weiß einfach nicht, wohin mich der Herr sendet. Und aus diesem Grunde ist es schwer für mich, Pläne zu machen, dass man es so oder so tun wird. Ich kann eine Sache beginnen und dann sendet mich der Herr an einen anderen Ort und so wissen wir einfach nicht, was er tun wird. Aber so der Herr will, sagen wir. Und ich denke, die Bibel befiehlt uns, dass wir sagen, so der Herr will, werden wir das oder jenes tun. Und wenn wir dann die Vereinbarung nicht einhalten oder erfüllen können, dann fühlen wir, dass es vielleicht nicht der Wille des Herrn war, dass es geschieht. Kürzlich waren wir, Bruder Robertson, Bruder Wood und ich, wir haben uns gefragt, warum ist das? Wir saßen da, schauten auf die Landkarte, wir sind herabgekommen, wir sind 50 Meilen direkt nach Norden gegangen, auf der Straße. Ich reise auf den Landstraßen, seitdem ich 14 Jahre alt bin, und ich frage mich, wie konnte ich das tun? Wir standen da, alle drei von uns, und wir alle reisen auf den Landstraßen, wir schauten in die Karte. Wir kamen durch Illinois immer mit 130 und haben dann eine leichte Kurve genommen und haben nicht gemerkt, dass die Sonne hinter uns ist, anstatt vor uns. Und so sind wir nordwärts gefahren. Und dann bei der ersten Kreuzung sagte ich, das ist nicht die richtige Straße. Dann haben wir herausgefunden, dass wir 50 Meilen in die falsche Richtung gefahren sind. Und als wir zurückkamen und sprachen, sagte ich, wisst ihr warum? Vielleicht hat der Herr verhindert, dass wir diesen Weg gingen. Vielleicht hätten wir einen schrecklichen Unfall gehabt dort irgendwo oder sonst etwas. Wir wissen, alle Dinge wirken zusammen für das Gute jenen, die den Herrn lieben. Daran müssen wir immer denken. Heute Abend beginnen wir eine kleine Lektion in der Belehrung. Und ich nehme an, vielleicht heute Abend werden wir in das große Kapitel hineinkommen über den Zehnten für die Gemeinde. Es ist ein großes Thema und wir könnten wochenlang dabei bleiben bei dieser einen Sache, wie Abraham Melchisedek den Zehnten bezahlte und wie wichtig es ist. Stört diesen Ventilator jemand dort hinten? Möchtet ihr ihn abstellen? Wenn es jemand stört, wenn es ihm ins Gesicht bläst, erhebt einfach eure Hand, oder? Sagt es den Aufsehern und er wird sie abstellen. Ich mag es selbst auch nicht. Ich habe heiß und dann schwitze ich und dann bin ich sofort heiser. So liegt es an euch. Mich stört es überhaupt nicht. Wir möchten einfach, dass ihr euch wohlfühlt. Wir versuchen nicht allzu viel von eurer Zeit zu nehmen, aber wir wollen jetzt direkt ins Wort hineinschauen. Aber bevor wir das tun, lasst uns einen Augenblick zum Autor sprechen. Nun, himmlischer Vater, wir wissen nicht, was du für uns bereit hast, aber das Einzige, was wir wissen und wovon wir überzeugt sind, dass gute Dinge vor uns liegen. Denn es steht geschrieben, kein Auge hat gesehen und kein Ohr hat gehört und ebenso ist es nicht in das Herz eines Menschen gekommen, was Gott jenen bereitet hat, die ihn lieben. Und wir beten, dass du die Fenster des Himmels öffnen mögest in deinem Warenlager. Gib uns dein Wort, dass es etwas ist, das uns passt, etwas, das unseren Glauben als Christen vermehrt und uns mehr festmacht im Evangelium, als wir waren, als wir hereinkamen. Gewähre es, Vater, möge der Heilige Geist das Wort Gottes nehmen und jedem Herzen austeilen, so wie wir es benötigen. Wir beten im Namen von Jesus, deines geliebten Sohnes. Amen. Heute verlassen wir den letzten Vers vom 6. Kapitel, Vers 20, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Nun werden wir die ersten drei Verse lesen, die ersten drei Verse vom 7. Kapitel, damit wir direkt beginnen können. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging und ihn segnete, als er von der Niederwerfung der Könige zurückkehrte, dem auch Abraham den Zehnten von allem gab, da habt ihr euren Zehnten, übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, Das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister. Er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer da. Was für eine herrliche Erklärung. Jetzt gehen wir zurück ins Alte Testament, um diese großen Körner auszugraben. Oh, wie liebe ich sie doch. Wisst ihr, dort in Arizona pflegten wir Gold zu schürfen und wir suchten einen vernünftig aussehenden Platz. Mr. McNally und mich, wir suchten einen Platz, der gut ausschaute, mit kleinen Wassergräben, Entwässerungsgräben, man nannte sie die Wäscher, und dann ließ er mich hinabgehen, den Sand reiben, und dann blies er hinein, und man rieb den Sand wieder und blies wieder hinein, und ich fragte mich, warum er das tat. Und dann habe ich herausgefunden, dass wenn ihr bläst, der Sand ist leicht, und alles, sogar Blei ist leichter als Gold. Gold ist schwerer als Blei, und wenn ihr dann bläst, dann geht alles andere Metall, der Sand und der Schmutz wird weggeblasen, aber das Gold bleibt dort auf dem Grund. Darum, wenn ihr etwas herauswäscht, dann zeigt, dass irgendwo dort oben eine Goldader ist. Der Regen hat diese kleinen Stücke herausgewaschen. Und dann haben wir die Pickel gehabt und haben beinahe den ganzen Hügel umgegraben und versuchten, dieses Gold zu finden, haben Löcher in die Erde gegraben, haben Dynamit hineingetan und haben gebohrt, und bis wir wollten die Hauptader finden. Dem sagt man nun Gold schürfen. Heute versuchen wir, Gottes Wort zu nehmen und durch die Kraft des Heiligen Geistes alle Streitigkeiten und Zweifel von uns wegblasen, alle diese losen Dinge, die keine Grundlage haben und kein Gewicht haben in unserem Leben, das möchten wir alles wegblasen, dass wir diese herrliche Ader finden können. Diese Ader ist Christus. Möge Gott uns helfen, während wir lesen und in seinem Wort studieren. Diese vorherigen drei Kapitel, wo wir davon gesprochen haben und gehört haben, hier und da schon, von Melchisedek. Und ich denke, Paulus gibt die richtige Auslegung. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, und jeder Bibelgelehrte weiß, dass Salem vorher, oder Jerusalem wurde vorher Salem genannt. Und er war der König von Jerusalem. Schaut auf ihn. Priester des höchsten Gottes, das ist ein Fürsprecher, der Abraham begegnete. Ich möchte nun die Herkunft dieses großen Mannes finden, so dass ihr wisst, zuerst wer er ist, und dann gehen wir mit der Geschichte weiter. Als er zurückkehrte von der Schlacht der Könige und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem gab, er heißt übersetzt zunächst König der Gerechtigkeit. Passt auf, Gerechtigkeit. Nun, wir haben Selbstgerechtigkeit, wir haben gemachte Glaubensgerechtigkeit, wir haben verdrehte Gerechtigkeit, alles Mögliche. Aber da gibt es eine echte Gerechtigkeit, und diese Gerechtigkeit kommt von Gott, und dieser Mann war der König der Gerechtigkeit. Wer könnte es dann sein? Er war der König der Gerechtigkeit. Der König von Jerusalem, der König der Gerechtigkeit, der König des Friedens. Jesus wurde Prinz des Friedens genannt. Und ein Prinz ist der Sohn eines Königs. Und dieser Mann war der König des Friedens. Dann musste er doch der Vater vom Prinz des Friedens sein. Habt ihr das erfasst? Nun wollen wir seine Herkunft ein bisschen näher betrachten, um zu sehen, wo wir hinkommen ohne Vater. Nun, Jesus hatte einen Vater, glaubt ihr das? Gewiss, das hatte er. Ohne Mutter, Jesus hatte eine Mutter, aber dieser Mann hatte weder Vater noch Mutter. Ohne Geburt, er hatte niemand, von dem er herkam, er war immer ohne Geburt. Er hatte keinen Anfang der Tage, er hatte nie eine Zeit, wo er anfing und auch kein Ende des Lebens. Seht ihr, es konnte niemand anders als Gott sein. Nichts anderes konnte er sein. Nun, wenn wir nun den nächsten Vers lesen, dann seht ihr, zuerst wird er durch Übersetzung König der Gerechtigkeit oder wird er genannt? Ah, das wollte ich nicht. Der dritte Vers, kein Ende des Lebens, aber er gleicht dem Sohn Gottes. Er war nicht der Sohn Gottes, denn wenn er der Sohn gewesen wäre, dann hätte er einen Anfang gehabt. Aber dieser Mann hatte keinen Anfang. Und wenn er Sohn wäre, dann hätte er beides, Vater und Mutter. Und dieser Mann hatte weder Vater noch Mutter, aber er glich dem Sohn Gottes und bleibt ein Priester für immer da. Nun, Dr. Scofield versucht zu sagen, dass es eine Priesterschaft war, die sich die Melchisedek-Priesterschaft nannte. Aber da möchte ich euch einige Minuten hineinführen. Wenn es eine Priesterschaft war, dann musste sie einen Anfang haben und sie müsste auch ein Ende haben. Aber dieser hatte keinen Anfang und er hatte kein Ende. Und er hat nicht gesagt, dass er eine Priesterschaft traf. Er traf einen Mann und er nannte diesen Mann Melchisedek. Das war sein Name. Er war eine Person, keine Denomination, keine Priesterschaft oder Vaterschaft. Er war absolut ein Mann mit dem Namen Melchisedek, welcher König von Jerusalem war. Keine Priesterschaft, aber ein König ohne einen Vater. Priesterschaften haben sowieso keine Väter. Aber dieser Mann war ohne Vater und ohne Mutter, ohne Anfang der Tage und ohne Ende des Lebens. Nun, der Sohn Gottes, aber wer war dieser? Das war Jehova. Das war der allmächtige Gott selbst. Es konnte niemand anders sein. Seht, er bleibt für immer. Er hat ein Zeugnis hier, dass er lebt und dass er niemals stirbt. Er war niemals etwas anderes als lebendig. Und er bleibt für immer. Nun, Jesus wurde gleich wie er gemacht. Da ist ein Unterschied zwischen Gott und Jesus und das ist der Grund. Jesus hatte einen Anfang und Gott hat keinen Anfang. Melchisedek hatte keinen Anfang und Jesus hatte einen Anfang, aber Jesus wurde gleich gemacht wie er. Ein Priester bleibt für immer oder der für immer bleibt. Als Melchisedek auf der Erde war, da war er nichts anderes als Jehova Gott, der durch Schöpfung manifestiert wurde. Er war hier wie eine Theophanie. Abraham traf ihn einst in seinem Zelt. Und wie wir heute Morgen sagten, Abraham erkannte ihn. Und er sagte Abraham, was er tun würde, denn er wollte den Erben dieser Welt nicht blind lassen für die Dinge, die er tun wollte. Darf ich einen Augenblick einhalten hier und sagen, Gott hat immer noch dieselbe Einstellung über seine Gemeinde. Ihr seid nicht Kinder der Dunkelheit, ihr seid Kinder des Lichtes. Und gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde ererben. Und würde Gott, der dem Abraham entgegen so handelte, dem Erben der Erde, und er sagte, ich werde diese Dinge nicht geheim halten vor ihm, der diese Erde erben wird, wie viel mehr wird er seine Geheimnisse seiner Gemeinde offenbaren, welche die Erde erben wird.
Daniel sagte, dass sie an diesem Tage hin und her laufen würden und das Wissen würde zunehmen. Und er sagte, die Weisen werden ihren Gott kennen an jenem Tag und sie werden große Dinge tun an jenem Tag. Aber die Üblen würden den Gott des Himmels nicht kennen. Sie kennen ihn in einer Form, in einem Ritual, wie wir sahen oder sagten in unserer ersten Lektion, aber sie kennen ihn nicht in der Weise der Vollkommenheit. Und Gott kann nur durch Vollkommenheit wirken, weil er vollkommen ist. Gesegnet sei sein Name. Es muss ein vollkommener Kanal sein, durch den Gott wirkt, denn er kann durch nichts anderes wirken als durch Vollkommenheit. Er kann sich nicht mit irgendetwas beflecken. Und darum kam Jesus, um unsere Sünden wegzunehmen, dass wir vollkommen sind, dass Gott durch seine Gemeinde wirken kann. Da liegt das Geheimnis. Da ist die Welt blind. Das ist, wo sie sagen wollen, dass ihr euren Verstand verloren habt. Hier wollen sie sagen, ihr wisst nicht, worüber ihr sprecht. Denn die Dinge des Herrn sind töricht für die Weisheit dieser Welt. Aber die Dinge der Welt sind fleischlich für die Gläubigen. Darum seid ihr andere Leute. Ihr lebt in einer anderen Sphäre. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Ihr seid von diesem Leben in ein neues Leben hinübergegangen. Darum offenbart es Gott nicht der Welt, nicht den Psychologen, nicht den gebildeten Predigern, sondern denen, die demütig sind im Herzen. Seinen Menschen, die sanftmütig sind, wird er die Geheimnisse der großen Dinge offenbaren. Seht ihr es? Nun, Abraham sollte Erbe der Welt sein. Durch Abrahams Same sind alle Nationen gesegnet. Und so kam Gott herab, sprach zu ihm in der Gestalt eines Mannes. Nun, Gott war immer auf der Erde. Gott hat die Erde nie verlassen. Wenn er die Erde verlassen hätte, ich weiß nicht, was dann geschehen wäre. Aber Gott war immer hier in irgendeiner Form. Preis seinem Namen. Er war mit den Kindern in der Wüste, als sie aus Ägypten kamen, in der Gestalt eines Lichtes. Er sprach zu Abraham in der Gestalt eines Mannes. Er sprach zu Moses in der Gestalt eines Mannes. Und er sprach zur Gemeinde in der Gestalt eines Mannes. Er sprach zur Gemeinde in der Gestalt eines Mannes in seinem Sohn Jesus Christus. Und er spricht heute zu seiner Gemeinde durch die gesalbte Gemeinde des lebendigen Gottes, durch Gefäße aus Ton, ihr seid die Zweige und ich bin der Weinstock. Gott spricht immer noch und die Welt sieht Jesus so, wie ihr ihn darstellt. So kann es die Welt sehen. Ihr seid geschriebene Briefe von allen Menschen gelesen. Euer Leben zeigt, was ihr seid. Nun, dieser Abraham, als er zurückkehrte auf seinem Weg, wir gehen zurück und wir lesen über ihn in einigen Augenblicken in der Genesis, im 14. Kapitel der Genesis, glaube ich. Wie wunderschön ist die Geschichte dort. Wir alle wissen von Abraham, wie Gott ihn gerufen hat aus dem Lande Chaldäa und der Stadt Ur. Und er hat ihm gesagt, er soll sich von seiner Verwandtschaft trennen. Wenn Gott Männer oder Frauen ruft, dann verlangt er Trennung. Das ist das Problem mit den Gemeinden heute. Sie möchten sich nicht trennen von den fleischlichen Ungläubigen. Darum kommen wir nicht weiter. Wir gleiten einfach in dieser fleischlichen Weise weiter und sagen, oh, Jim ist ein guter Kerl, Nun, er trinkt, ich gehe mit ihm ins Spielsalon, aber ich spiele nicht. Und ich gehe dort an die Party, dort erzählen sie schmutzige Witze, aber ich erzähle keine. Geht heraus aus ihnen. So ist es. Trennt euch. Berührt nicht die unreinen Dinge und ich will euch empfangen, sagt der Herr. Lasst euch nicht anjochen mit den Ungläubigen. Tut das nicht. Trennt euch. Gott rief Abraham und er befahl ihm, sich zu trennen von der ganzen Verwandtschaft, um mit ihm zu gehen. Bruder, manchmal bedeutet es, dass man eine Gemeinde verlassen muss. Das hat es Paulus gebracht. Er musste seine Gemeinde verlassen. Das bedeutet es für viele. Manchmal bedeutet es, das Zuhause zu verlassen. Manchmal bedeutet es, Vater, Mutter verlassen, alle verlassen. Ich meine nicht, dass es jedes Mal so ist, aber manchmal ist es so. Es bedeutet, dass ihr alles, was zwischen euch und Gott ist, weglegen müsst, um mit ihm allein zu wandeln. Oh, diese gesegnete, süße Gemeinschaft oder Kommunion. Die Gemeinschaft, die ihr habt, wenn ihr euch trennt von den Dingen der Welt und den fleischlichen Gläubigen, die über euch lachen und dann allein mit Christus wandelt. Oh, wie viele Male habe ich Gott gedankt. Er hat gesagt, ich werde dir Väter und Mütter geben in dieser gegenwärtigen Welt. Ich werde dir Freunde und Verwandte geben. Ich werde dich niemals verlassen und im Stich lassen. Auch wenn die ganze Welt dir den Rücken zuwendet, werde ich mit dir sein bis zum Ende des Weges. Welch ein Vorrecht, die ein Mann hat, diese Herausforderung zu folgen, dem Herrn Jesus und sich von allen seinen fleischlichen Angehörigen zu trennen, um dem Herrn zu folgen. Und wenn irgendein Mensch sich nicht richtig aufführt und sich nicht als Christ präsentiert, sondern fleischliche Dinge liebt, dann ist es am besten für dich, wenn du einen anderen Partner suchst, sofort. So ist es. Und wenn niemand mit dir wandeln will, da ist einer, der versprochen hat, mit dir zu wandeln. Das ist der gesegnete Herr Jesus und er wird mit dir gehen. Gott sagte Abraham, trenne dich. Und so menschlich wie Abraham war, er nahm seinen Daddy mit. Er nahm den Sohn seines Bruders, seinen Neffen mit. Alle hingen ihm an und Gott hat ihn nie gesegnet, bis er das tat, was Gott ihm aufgetragen hatte. Ich will nicht sagen, dass ihr nicht Christen seid. Ich möchte euch die Christenheit nicht wegnehmen. Aber ich sage, wenn Gott euch etwas aufgetragen hat, dann wird er euch nie segnen, bis ihr es getan habt. Ich bin heute Abend im Pult mit einer dieser Sachen, die über mir hängt oder die mich aufhält. Meine Versammlungen sind nicht so, wie sie hätten sein sollen in den letzten 2 Jahren. Und das ist, weil ich den Herrn verpasst habe. Er hat mir gesagt, ich solle nach Afrika gehen und dann nach Indien. Hier ist es geschrieben, hier hinten in diesem Buch. Und der Manager rief mich an und er sagte, lass doch die Afrikaner gehen, Indien ist bereit. Der Heilige Geist sagte zu mir, du gehst nach Afrika, wie ich dir gesagt habe. Und ein anderes Jahr ging vorüber und die Manager, ich hatte es vergessen und er sagte, wir gehen nach Indien, die Tickets sind schon bereit. Und ich ging und ich vergaß es, bis wir in Lissabon waren und eines Nachts dachte ich, ich würde sterben. Am nächsten Morgen wollte ich ins Badezimmer gehen, um ein Bad zu nehmen. Ich war so krank, ich konnte kaum stehen und dort hing das Licht. Dort im Badezimmer und sagte dir, und das Licht sagte, ich habe dir gesagt, du solltest zuerst nach Afrika gehen. Seit dieser Zeit sind meine Versammlungen langsam daneben gegangen. Auch wenn ich nach Indien ging, wo beinahe 500.000 Leute dort standen, aber das war nicht das, was Gott sagte. Und ich fühle, dass meine Versammlungen nie ein richtiger Erfolg werden, bis ich zurückkomme und die Sache in Ordnung bringe. Ganz egal, was ich tue, Afrika kommt zuerst. Und ich muss das tun, dort liegt Gottes ewiges Wort, dort. Ich wusste es besser. Aber ich muss zurückgehen. Und ich fühle, wenn dieses kommende Jahr, wenn das die Zeit ist, dann werde ich aus der Schale rauskriechen mit der Hilfe des Herrn. Dieses herrliche alte Evangelium ist langsam gewachsen wie ein alter Eichenbaum, aber ich glaube, sie ist bereit, ihre Zweige auszustrecken. Ich glaube, diese große Botschaft und diese große Sache, ich glaube, der Herr wird die Welt noch einmal erschüttern zur Herrlichkeit Gottes. Ihr müsst das tun, was Gott sagt. Und Abraham ging weiter und nahm seine Leute mit sich. Er liebte sie, das ist der menschliche Teil. Aber nach einer Weile, nach und nach, dann starb sein Vater und sie begruben ihn. Dann hat er einen Neffen und dann begannen Streite und Diskussionen und schlussendlich wählte Lot und er ging nach Sodom. Und habt ihr gesehen, Abraham, er hat nicht mit Lot gestritten, er hatte gesagt, wir sind Brüder, wir müssen nicht streiten. Schaue, wo du hingehen willst und dann geh. Wenn du nach Osten gehst, dann gehe ich nach Westen. Wenn du nordwärts gehst, dann gehe ich südwärts. Das ist die christliche Einstellung. Seid bereit, dem anderen Mann das Beste des Geschäftes zu überlassen. Gebt es ihm immer. Lasst ihn seine Wahl treffen. Warum? Warum hat Abraham so gehandelt? Er wusste, dass Gott ihm versprochen hatte, dass er sowieso die ganze Sache ererben würde. Amen. Ob's ein Zelt ist, ein Häuschen, warum sollten wir uns Sorgen machen? Die ganze Sache gehört uns. Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden Erben der Erde. Alles gehört uns. Gott hat es gesagt. Also, gib dem Mann das Beste, wenn er möchte. Vielleicht ist das alles, was er je bekommt. Aber alles gehört dir. Erben des Heils durch eine Verheißung. Alles gehört dir. Und so war Sarah die schönste Frau im Land. Sie saß dort am Hügel mit ihrem Mann, so wie sie es tun musste. Sie hätte vielleicht schönere Kleider haben können, während wie Frau Lot oder während Frau Lot sich kleidete wie eine Millionärin. Und ihr Mann war der Bürgermeister der Stadt. Er war der Richter, der im Tor saß. Sie hatte alles und sie gehörte dem Nähzirkel an und den Kartenpartys, die da in Sodom und Gomorra stattfanden. Aber es gefiel Sarah besser, mit ihrem Mann zu leben auf magerer Kost. Und sie wusste, dass sie im Willen Gottes war und sie zog das all den Reichtümern vor oder den Vergnügungen während einer Zeit. So ist es. Dann macht Gott Besuch. Dann besucht euch Gott. Eines Tages, ganz sicher, wenn ihr den verkehrten Weg nehmt, eines Tages wird es euch einholen. Ihr denkt, das ist in Ordnung. Ihr denkt, ihr werdet damit vorbeikommen, aber so ist es nicht. Es scheint, wie wenn alles bedeckt ist, aber es ist nicht bedeckt. Gott weiß alles. Er weiß, ob du es wirklich meinst, was du bezeugst oder was du bekennst. Er weiß, was du wirklich meinst, dass du an ihn glaubst, dass du gerettet bist und ihn angenommen hast und dass du tot bist zu den Dingen der Welt und lebendigen Christus. Er weiß das. Wir haben bei Abraham gesehen, ich möchte, dass ihr diesen echten Geist seht. Oh, welche segnete Sache, hier findet ihr Gnade. Ich möchte, dass ihr mit mir lest nun vom 14. Kapitel im Exodus, nur einen Augenblick. Nun, was zuerst geschah, als er dort hinabging, Lot kam in Schwierigkeiten. Warum? Er war außerhalb des Willens Gottes. Und wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, wenn ihr im Willen Gottes seid, dann wird euch Gott heraushelfen. Aber wenn ihr in Schwierigkeiten seid, wenn ihr außerhalb Gottes Wille seid, dann gibt es nur eine Sache zu tun, geht zurück in den Willen Gottes. Die Könige haben sich versammelt und sie haben die Ebenen dort unten gesehen, wie sie gut bewässert waren. Und sie dachten, sie können einfach hinabgehen und dieses kleine alte Sodom und Gomorra einnehmen. Und sie taten es. Und als sie dort hinabgingen und es einnahmen, nahmen sie Lot mit sich. Ich möchte, dass ihr den Geist von Christus seht. Nun, der 14. Vers. Und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt war, ließ er seine bewährten Männer, seine Hausgeborenen, ausrücken, 318 Mann, und jagte ihnen nach bis Dan. Oh, welch gesegneter Gedanke der Gnade! Abraham, als sein Bruder, auch wenn er aus der Gnade gefallen war, auch wenn er abgefallen, in einem abgefallenen Zustand war, als er hörte, dass die Welt ihn gefangen hatte, dass sie ihn gefangen hatte und weggenommen hatten, um ihn zu töten, da handelte Abraham durch den Geist von Christus. Er kam, bewaffnete all seine Männer, die im Hause geboren waren, und ging ihm nach und verfolgte sie alle bis nach Dan. Und Dan ist der äußerste Teil von Palästina. Von Dan nach Beersheba, von einem Ende zum anderen. Und er ist ein Typ von Christus. Als er sah, dass die Welt uns eingenommen hatte, dann hat er den Feind bis zum Ende verfolgt, um die gefallene Adam-Rasse wieder zurückzubringen. Und ich möchte, dass ihr seht, in diesem nächsten Vers, wie lieblich der Geist durch ihn spricht. Nun, der 15. Vers. Und er brachte die ganze Habe zurück. Und auch Lot, seinen Neffen, und dessen Habe brachte er zurück. Und auch die Frauen und das Volk. Als Abraham dem Feind nachging, der seinen Bruder genommen hatte und ihn verfolgte, den ganzen Weg durch das ganze Land bis nach Dan, brachte er alles zurück, was er im Fall verloren hatte. Welch herrliches Bild von Christus, der vom Himmel gehört hatte, dass wir verloren sind, der herabkam und den Feind verfolgte den ganzen Weg bis in die Hölle. Er hat die verlorenen Seelen geholt, hat uns zurückgebracht, wiedererstattet zu allem, das wir vor dem Fall hatten. Wir Abgefallene, die wir geboren waren, um Söhne Gottes zu sein, die verdreht wurden in Söhne des Teufels und den Dingen der Welt nachgingen und verkehrte Dinge taten und gierig den Dingen nachging, wie Lot, unser Geburtsrecht verkauften, den Dingen der Welt nachging. Christus kam herab, auch wenn wir gefallen waren. Gott wusste schon am Anfang, wer gerettet würde und wer nicht. Darum kam er herab, verfolgte den Feind durch das Leben, durch den Tod, durch das Paradies bis zur Hölle. Den ganzen Weg von der Herrlichkeit bis zur Hölle. Und er überwältigte die Kräfte der Hölle, nahm den Schlüssel, weg vom Teufel, ist wieder auferstanden und hat der Menschheit alles wieder zurückerstattet, dass sie wieder Söhne und Töchter Gottes sind. Seht ihr den Geist Abrahams, den Geist Christi, der mit ihm geht? Seht, wir gehen etwas weiter, wir lesen weiter, Vers 17. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen, in das Tal Shave, das ist das Königstal. Sie gingen, der König Sodoms, er brachte ihn zurück, sein Bruder brachte er zurück, die Kinder wurden zurückgebracht. Und hier kamen die Könige, um ihn zu treffen. Und hier ist der Punkt, wo wir auch in die Botschaft kommen. Passt auf. Und Melchisedek, König von Salem, König von Jerusalem, König des Friedens, brachte Brot und Wein. Und er war Priester des höchsten Gottes. Und er segnete ihn und sagte, gesegnet sei Abraham vom allerhöchsten Gott, vom Besitzer des Himmels und der Erde. Melchisedek, der König von Salem, hat sich auch repräsentiert unter den anderen Königen. Und habt ihr gesehen, als die Schlacht vorüber war, der Geist Gottes in Abraham oder der Geist Christi, der seinen gefallenen Bruder zurückgebracht hat, hat ihn dann wieder zurückgebracht in die richtige oder in die gerechten Zustand mit allem, was er verloren hat. Er hat ihn zurückgebracht und als er es getan hatte, brachte er Brot und Wein. Das Abendmahl. Könnt ihr sehen, wer dieser Melchisedek war? Es war Gott. Er brachte Kommunion, Abendmahl oder Gemeinschaft nach dem Kampf. Lasst uns nun zu Matthäus 26 gehen, schnell, und sehen, was Jesus hier sagt. Im Matthäus 26 Kapitel, 26 Vers, wir möchten etwas lesen.
All right, Matthew 26.
Dann kam Jesus mit ihnen zu einem Ort. Golgatha oder Gethsemane, wollte ich sagen, zu seinen Jüngern. Bleibt hier, ich gehe beten. Ich glaube, ich habe die falsche Schriftstelle. Matthäus 26, Vers 26. Wenn jemand es hat, soll er es für mich lesen. Wenn ihr es finden könnt, einen Augenblick. Da ist ein wundervoller Typ. Ich möchte nicht, dass ihr das verpasst.
Here we are.
Da haben wir es. Wir haben es, Schwester. Und als sie aßen, nahm Jesus Brot und segnete es. Was war es? Der Kampf war vorüber. Brach es, gab es seinen Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Seht ihr diesen Melchisedek, hunderte von Jahren später, als er Abraham begegnete, nachdem der Kampf vorüber war, gab er Brot und Wein.
Seht ihr diesen Melchisedek, hundreds of years before? When he met Abraham after the battle was over, he gave bread and wine. And here Jesus.
Und hier gibt Jesus, nachdem sein schwerer Kampf vorbei ist, gibt er ihnen Brot und Wein. Passt auf. Seht, wie die Zukunft kommt. Und er nahm den Kelch, gab ihn, sagte, trinket ihr alle davon. Denn dies ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für unsere Sünden vergossen ist, zur Vergebung der Sünden. Aber ich sage euch, ich werde nicht mehr trinken von der Frucht des Weinstockes, bis dass ich es von Neuem trinke an jenem Tag mit euch im Königreich meines Vaters. Jetzt sind wir im Kampf. Wir sind hinter unserem gefallenen Bruder her, den Gott vor Grundlegung der Welt gesehen und vorherbestimmt hat zu ewigem Leben. Zu ewigem Leben. Und die Dinge der Welt haben ihn gefangen in einem Wirbelwind. Er ist in die Gesellschaft und in Klassen gekommen. Er und seine Frau, sie gehen die Straße hinab, sie rauchen, trinken und sie versuchen Frieden zu finden. Und der Geist Christi in uns, so wie es in Abraham war, wir gehen ihm nach mit der ganzen Waffen und Rüstung Gottes, mit den Engeln Gottes, die uns umlagern, gehen wir, um unseren gefallenen Bruder zurückzubringen. Und wenn der Kampf schlussendlich vorbei ist, dann werden wir wieder Melchisedek treffen. Gesegnet sei Gott, der Abraham segnete und ihm den Segen gab und ihm Brot und Wein gab, das Abendmahl. Und wenn der Schlacht vorüber ist, dann werden wir ihn treffen. Wir, die wir Erben der Verheißung Abrahams sind, Erben mit Christus im Königreich, werden ihn am Ende des Weges wieder begegnen und werden Brot und Wein nehmen, wenn die Schlacht vorüber ist. Wer ist dieser Melchisedek? Der eine, der keinen Vater hatte, keine Mutter, kein Anfang der Tage und kein Ende des Lebens. Dort wird er wieder sein, um wieder das Abendmahl zu geben. Habt ihr das begriffen? An einem bestimmten Abenden, wenn wir zusammenkommen und das Abendmahl nehmen aus den Händen der Prediger, das repräsentiert, was wir glauben, in den Tod, das Begräbnis und die Auferstehung des Herrn Jesus Christus, dass dieser Vorhang, sein Leib, in dem er verhüllt war, in dem Gott verhüllt war, wir nehmen es als eine Repräsentation, dass wir tot sind den Dingen der Welt gegenüber und von Neuem geboren aus dem Geiste, und wir wandeln mit dem Leibe von Christus, mit allen Gläubigen zusammen. Und wenn der große Kampf vorüber ist und wir wieder heraufkommen mit Christus, dann werden wir das Abendmahl mit ihm nehmen im Königreich Gottes von Neuem. Wir werden das Fleisch essen und wir werden das Blut der Rebe wieder trinken im Königreich Gottes. Oh, da ist Melchisedek. Das ist, wer er war. Lasst uns noch etwas weiterlesen. Vers 18. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Seht ihr es? Und er war Priester des Höchsten Gottes und er segnete ihn. Und er sagte, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er segnete ihn. Gesegnet sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat, und er gab ihm den Zehnten von allem. Er bezahlte den Zehnten an Melchisedek. Abraham gab ihm den Zehnten seiner Beute. Ich möchte, dass ihr das betrachtet, während Paulus weitergeht und den Hintergrund legt für die kommende Lektion. Und der König von Sodom sagte zu Abraham, gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Nun, der König von Sodom sagte, gib mir einfach die Untertanen zurück und behalte die Beute. Und Abraham sagte zum König von Sodom, ich erhebe meine Hand zum Herrn, zu Gott, dem Höchsten, Elohim, dem Besitzer von Himmel und Erde, dem höchsten Gott. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, er hatte nicht eine große Kampagne, um Geld einzutreiben. Das Einzige, was er wollte, war sein gefallener Bruder. Und ich will nichts nehmen von den Dingen, die dir gehören, damit du nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Nur das, was die jungen Männer gegessen haben, und die Leute, die mit mir waren. Ich möchte, dass ihr seht, Abraham sagt, ich werde kein Faden und kein Schuhriemen nehmen. Er hat den Krieg nicht gekämpft, um viel Geld zu machen. Und wahre Schlachten werden nicht aus selbstsüchtigen Motiven gekämpft. Kriege werden nicht wegen Geld gekämpft. Kriege werden für wegen Motiven, wegen Prinzipien gekämpft. Die Menschen kämpfen für Prinzipien. Und als Abraham hinausging, um Lot zu holen, ging er nicht, weil er dachte, er würde den König schlagen und all den Besitz einnehmen. Er ging wegen dem Prinzip, dass er seinen Bruder retten wollte. Und jeder Prediger, der gesandt wird unter Inspiration vom König des Himmels, wird nicht wegen Geld gehen, ebenso wenig wird er zu großen Gemeinden gehen, ebenso wenig wird er versuchen, Denominationen zu inspirieren. Er geht nur für ein Prinzip. Und das heißt, er will seinen gefallenen Bruder zurückbringen. Ob er nun eine Münze im Opferkasten hat oder was, oder nicht, ihm macht das keinen Unterschied. Wie ich sagte, echte Kriege werden wegen Prinzipien gekämpft und nicht um Geld. Männer und Frauen, die eine Gemeinde erwählen und in die Gemeinde kommen, um populär zu sein, nur weil die Familie Jones dort ist, oder nur dann wechseln sie die Gemeinde, sie gehen in eine große Kirche. Das tut ihr aus selbstsüchtigen Motiven und da steht kein richtiges Prinzip dahinter. Ihr solltet willig sein, in der Kampfesfront zu stehen. Und hier in diesem Tabernakel, wenn Dinge verkehrt laufen und ihr Männer und Frauen irgendwohin anders läuft, bis dieser kleine Kampf vorbei ist oder bis die heiße Suppe ausgelöffelt ist, dann stimmt etwas nicht mit eurer Erfahrung. So ist es. Wir haben eine Gewohnheit hier, wir haben eine Ordnung hier. Diese Gemeinde ist auf den Prinzipien der Bibel gegründet. Und wenn jemand hier nicht richtig tut oder ihr denkt, es ist nicht richtig, dann geht ihr zu ihm, sprecht mit ihm. Und wenn ihr ihn dann überzeugt oder nicht überzeugen könnt, dann nehmt einen Bruder mit euch, einen oder zwei. Und wenn er dann nicht versöhnt wird, dann sagt es der Gemeinde und die Gemeinde wird ihn dann entlassen. Habt dann keine Gemeinschaft mehr mit ihm. Und Jesus sagte, was immer ihr auf Erden löst, das werde ich im Himmel lösen. Aus diesem Grunde haben wir so viele Probleme, weil ihr den biblischen Prinzipien nicht folgt. Wenn jemand in der Gemeinde Schwierigkeiten macht oder jemand falsch geht, oder dann ist es nicht eure Pflicht, über diesen Mann zu sprechen oder über diese Frau. Es ist eure Pflicht, zu diesem Mann oder zu dieser Frau zu gehen und ihm seinen Irrtum sagen. Und wenn sie dann nicht hören wollen, dann nehmt ihr noch jemand mit euch. Und wenn er dann nicht hören will, dann entlässt ihn die Gemeinde. Und Jesus sagt, was ihr auf Erden löst, das werde ich im Himmel lösen. Und was ihr auf Erden bindet, das werde ich im Himmel binden. Das ist die Kraft der Gemeinde. Vor kurzem kam ein guter Predigerfreund von mir. Er hat einen Jungen und dieser Junge, er ging in seine eigene Gemeinde. Es kam so weit, dass er anfing herumzulaufen mit einer Frau, die trank und rauchte. Und der Prediger sagte, nun, das ist seine Sache. Ein guter Freund von mir, ein feiner Junge. Aber er wurde da von dieser jungen Frau eingenommen. Und sie war verheiratet, hatte Kinder und ihr Mann war am Leben. Und er hatte Angst, dass dieser Junge sie heiraten würde. Und der Bruder war ganz durcheinander und er sagte zu mir, Bruder Branham, möchtest du nicht zu diesem Jungen gehen? Möchtest du nicht zu ihm sprechen? Ich sagte, Bruder, nun hätte ich beinahe seinen Namen genannt. Du hast einen besseren Weg. Schicke nicht mich. Und wenn der Junge nicht richtig lebt und die Gemeinde hat es gesehen, wie er es getan hat, dann gibt es für die Gemeinde nur eine Sache, das ist ihre Sache. Das muss die Gemeinde machen. Und dann geht die Gemeinde zu ihm und sagt es ihm. Und so nahm er einen Bruder, ging zu ihm und sagte es ihm. Und Er wies den Bruder zurück und er sagte, das sei seine eigene Sache. Und dann nahm er einen anderen Bruder, zwei Diakone. Sie gingen und sprachen mit dem Jungen. Er wollte nicht hören. Dann sagten sie es der Gemeinde. Dann kam er nicht während verschiedenen Abenden, um mit der Gemeinde wieder in Ordnung zu kommen, nachdem die Sünde vor der Gemeinde erzählt worden war. Dann hat ihn die Gemeinde entlassen. Etwa einen Monat später schlug ihn eine Lungenentzündung und der Arzt sagte, da gibt es keine Chance mehr für ihn, dass er noch leben kann. Dann kroch er zurück. Gott weiß, wie man die Dinge tut. Wir versuchen es selbst zu tun. Oh, man sollte diesen und jenen aus der Gemeinde stellen. Oh, ihr solltet dieses und jenes tun. Habt ihr euren Teil als Gemeinde getan? Da habt ihr es. In dieser Weise wird er zurückkriechen, wenn ihr ihn dem Teufel übergebt. Was Paulus dort sagte über jenen Mann, der mit seiner Stiefmutter lebte, sie konnten ihn nicht zurechtweisen und er sagte, gebt ihn in die Hände des Teufels. Seht, was geschah. Im nächsten Brief schreibt Paulus, dass der Mann in Ordnung kam. Gewiss, Gott hat einen Weg, diese Dinge zu tun, wenn wir einfach seinen Regeln folgen.
Watch what happens in the next letter Paul wrote. This man had got straightened out. Sure, God has a way of doing these things if we'll just follow His rules. If something goes wrong in the church,
wenn etwas verkehrt läuft in der Gemeinde, und es, dann ist es unter der Versammlung, jeder von euch Brüdern, Diakone oder, wenn ihr Diakone, wenn ein anderer Diakone sich nicht richtig aufführt, dann kommt zusammen, habt eine Versammlung, weist den Bruder zurecht, sagt ihm, was er tut. Ob ihr ein Gemeindeglied seid, was immer ihr seid, dann wird es ihm gebracht. Und wenn er dann nicht gehorchen will, dann sagt es dem Pastor. Und dann wird er aus der Gemeinde entlassen. Und dann behandelt ihn wie einen Heiden oder sonst jemand. Und passt auf, was der Herr dann tun wird. Dann kommt er zu sich selbst, wenn er zurückkriecht. Aber wir versuchen es selbst zu tun. Wisst ihr, so sollte man es tun, so wie wir denken. Da haben wir nie Erfolg damit. Nun, dieser Melchisedek, König von Salem, Priester des höchsten Gottes, er traf Abraham und er segnete ihn und er gab ihm seinen Zehnten. Das tat Abraham. Und er war der König von Salem und er brachte Brot und Wein, das Abendmahl, und gab es Abraham, nachdem der Kampf vorüber war, nachdem der Mann gewonnen war. Nun, wie ich sagte, alle Kriege werden wegen Prinzipien geführt. Und wenn ihr in der Gemeinde Krieg habt, dann muss es für das richtige Prinzip sein. Ihr müsst für die richtige Sache kämpfen. Und jedes Glied der Gemeinde muss das tun. Diese Belehrung geht an die Gemeinde. Dazu sind wir hier. Darum stehe ich hier und dazu ist Gottes Wort für uns. Es ist für die Gemeinde. Lasst nichts diese Gemeinde hindern. Wenn es so ist, dann seid ihr schuldig, jeder von euch. Und ihr in euren verschiedenen Gemeinden, wenn etwas verkehrt läuft in eurer Gemeinde, seid ihr schuldig, weil ihr seid Aufseher in dieser Gemeinde. Das liegt nicht am Pastor, es liegt nicht an den Diakonen, es liegt an euch. Ihr Einzelnen, geht zu diesem Bruder, und seht, ob ihr ihn zurechtweisen könnt, ob ihr ihn überzeugen könnt. Wenn nicht, dann nehmt zwei oder drei mit, kommt zurück. Wenn er dann nicht hören will, dann sagt es der Gemeinde. Dann wird er entlassen aus dem Königreich Gottes. Gott sagte, was ihr hier unten entlasst, das werde ich dort entlassen. Dann geht ihr, wenn er aus dieser Ordnung geht. Dann wird er ihn dem Teufel übergeben für die Zerstörung seines Fleisches und dann wird er zurückkommen. So ist es. So könnt ihr machen, dass er zurückkommt. Wenn er ein Kind Gottes ist, dann wird er zurückkommen. Wenn nicht, nun, dann wird er weitergehen und dann wird ihn der Teufel an seinen ewigen Platz schicken. Seht das Motiv. wenn ihr einfach für jemanden seid, nun, das ist etwas anderes. Aber wenn der Mann schuldig ist, und Lot war hinabgegangen, er war abgefallen, auch wenn er ein Hebräer war. Er ging hinab und er fiel ab. Er war in der Gnade, aber er fiel aus der Gnade. Und als er hinausging, nun, Lot war gerettet. Glaubt nie, dass Lot nicht gerettet war. Er war gerettet. Denn die ganze Zeit, als er am falschen Ort war, sagt die Bibel, dass die Sünden Sodoms seine gerechte Seele plagten, täglich. Nun in seinem Fleisch tat er etwas anderes. Was war sein Ende? Er brachte mehr Schande. Seine Frau wurde eine Feuersäule, eine Salzsäule. Und er hatte Kinder von seinen eigenen Töchtern. Könnt ihr sehen, welch eine Schande es brachte? Weil er aus der Gnade gefallen war und sich nie zurechtweisen ließ. Und Gott musste ihn aus der Erde nehmen. Aber trotzdem war er ein gefallener Bruder. Und Abraham tat alles, was er konnte, um ihn wieder zurückzubringen. Und der Geist, der in Abraham war, ist der Geist von Christus, der heute in der Gemeinde ist. Ganz egal, was der Bruder getan hat, ihr tut alles, was ihr könnt, um ihn zurückzubringen, wieder in die Gemeinschaft mit Christus. Ganz egal, was er getan hat, ihr versucht euer Bestes. Wir möchten hier wieder sehen, während wir weitergehen in dieser Lektion von Melchisedek, dieser große Priester von Salem und der Inhaber vom Himmel und der Erde, nun zuerst ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geburt, hat keinen Anfang der Tage, noch kein Ende des Lebens, aber er wurde gemacht wie der Sohn Gottes und er bleibt ein Priester für immer. Passt auf. Er war nicht der Sohn Gottes, er war der Gott des Sohnes. Er war nicht der Sohn Gottes. Melchisedek war das nicht, aber er war der Vater des Sohnes Gottes. Nun, dieser Leib, den er hatte, den hat er geschaffen. Der kam nicht durch eine Frau. So mit diesem geschaffenen Leib, einen Leib, den er sich selbst gemacht hatte, um sich selbst zu offenbaren. Kein Mensch kann Gott sehen. Gott ist ein Geist. Sterbliche Augen sehen diese Dinge nicht. Es sei denn, er ist in der Gestalt einer Feuersäule oder was immer, oder in der Form von einem Wesen oder einer Vision. Aber Gott muss sich selbst irgendwie offenbaren. Und Gott offenbarte sich dem Abraham in der Gestalt eines Mannes. Er offenbarte sich dem Moses in der Gestalt eines Mannes. Er offenbarte sich den Kindern Israels in der Gestalt einer Feuersäule. Und er offenbarte sich dem Johannes den Täufer in der Form einer Taube. Seht ihr? Er offenbarte sich in diesen Gestalten. Und als er sich selbst in der Form eines Mannes als König von Salem, von Jerusalem, offenbarte, nicht dem irdischen Jerusalem, sondern dem himmlischen Jerusalem, er offenbarte sich in dieser Form, er wurde gemacht wie der Sohn Gottes. Nun, der Sohn Gottes musste durch eine Frau kommen, um geschaffen zu werden hier im Leib einer Frau, denn durch dieselbe Sache kam der Tod. Und er konnte nicht durch die Schöpfung kommen, wie Gott es im Anfang tat. Als Gott den Menschen am Anfang machte, hatte die Frau damit nichts zu tun. Gott sagte einfach, es soll werden, und ein Mann kam aus dem Staube. Gott rief ihn ohne eine Frau, sie hatte nichts damit zu tun. Aber die Frau war damals noch im Mann. Und Gott nahm die Frau aus der Seite Adams, ist das richtig? Und dann ging die Frau und brachte den Mann durch Sex hervor. So, das war die einzige Weise, wie Gott es tun konnte. Er konnte nicht in dieser Theophanie kommen, er konnte nicht als Melchisedek kommen. Er musste als Mann kommen und er musste durch die Frau kommen. Dein Same soll der Schlange den Kopf zertreten und er wird dir in die Ferse stechen. Habt ihr es erfasst? Gott musste durch eine Frau kommen und er tat es, als er im Leib seines Sohnes in Christus Jesus lebte. Gott war in Christus, versöhnte die Welt zu ihm selbst und er opferte sein eigenes Blut als Opfer und ergab sein eigenes Leben, das durch den Kanal des Todes, dass er dich zum ewigen Leben retten konnte. Und dann kam Gott und er wurde gemacht wie der Sohn Gottes. Seht, er war ein Mann, gemacht wie der Sohn Gottes. Er konnte nicht der Sohn Gottes sein, denn dieser Mann ist ewig. Der Sohn Gottes hatte einen Anfang und ein Ende. Er hatte eine Zeit der Geburt und eine Zeit im Tod. Er hatte beides Anfang und Ende. Er hatte beides Vater und Mutter. Dieser Mann hatte weder Vater noch Mutter noch Ende seiner Tage. Dieser Mann, Melchisedek, war gemacht wie der Sohn Gottes. Nun, der Sohn Gottes, als er in die Welt kam, durch eine Frau, in der Gestalt eines Mannes, wurde er getötet, ist auferstanden am dritten Tage für unsere Rechtfertigung und er bleibt für immer. Und solange, dass dieser Leib bleibt, bleiben auch wir. Und weil er aus dem Staub auferstanden ist, werden wir wie er auferstehen, in seiner Gleichheit. Das ist die Geschichte des Evangeliums. Gesegnet sei der Name des Herrn. Keine Engel, keine übernatürlichen Wesen, nicht ein Bündel Federn, das herumfliegt, aber Männer und Frauen, Armen, stehen da in seiner Gleichheit. Wie ich oft sagte, vielleicht passt es jetzt, ich kämmte da meine 5, 6 Haare, die mir noch übrig blieben, und meine Frau sagte, Billy, du wirst kahlköpfig, sagte, aber ich habe keines der Haare verloren. Sie sagte, wo sind sie dann? Ich sagte, sag mir, wo sie waren, bevor ich sie hatte, und dann werde ich dir sagen, wo sie auf mich warten. So ist es. Ich war ein Kämpfer, ein Boxer, ich war stark und groß und ich fühlte, wie wenn ich diese Gemeinde auf meine Schultern laden könnte, um damit die Straße hinunterzugehen. Ich sage euch, aber wenn ich jetzt am Morgen aufstehe, dann realisiere ich, dass 40 und einige Jahre vorüber sind. Ich bin nicht mehr, was ich war. Ich gehe jeden Tag ein bisschen dahin. Wenn ich meine Hände betrachte, schaut, ich werde ein alter Mann. Wenn ich meine Schultern anschaue, ich habe viel Gewicht, ich habe Gewicht zugenommen. Ich hatte einen Gürtel, der war 28 und jetzt habe ich einen mit 30, seht. Ich werde alt, fett und schwinde dahin. Was ist es? Ich esse dieselbe Nahrung, die ich zu essen pflegte. Ich lebe sauber und besser, als ich zu leben pflegte. Aber Gott hat mir eine Zeit zugeteilt und das muss ich akzeptieren. Aber der gesegnete Gedanke ist, dass an jenem Tag, dass er mich wieder hervorholt, alles, was ich war, als ich 25 Jahre alt war, das werde ich dann für immer sein. Da habt ihr es. Was kümmert mich das Alter? Ich schlage den Teufel Jahr um Jahr heraus und ich weiß, dass ich ihm glaube. Diese kleine Lebensspanne ist sowieso sehr kurz. Und auch wenn wir 70 Jahre alt werden, unsere verheißene Zeit, was ist es anders als ein Mühsal und Sorgen? Was ist es? Möchtet ihr dieses Pesthaus teilen oder austauschen für die herrliche Sache dort drüben? Nun, gesegnet sei der Name des Herrn. Etwas im Innern von mir hat eines Tages Melchisedek getroffen. Und er hat zu mir Frieden gesprochen und er hat mir ewiges Leben gegeben. Und dieses Leben bedeutet mir nichts anderes als ein Zelt, um das Evangelium zu predigen, durch das Zelt. Und ich sage das mit aller Aufrichtigkeit, mit diesen zwei Bibeln, die offen vor mir liegen. Wenn Gott fertig ist mit mir, mit dem Predigen des Evangeliums, und ich könnte nichts mehr für ihn tun, und meine Kinder wären alt genug, um für sich selbst zu sorgen, und er möchte mich gerade jetzt nehmen. Amen. Das genügt. Ja. Yes. Was macht das für einen Unterschied, ob ich 80 Jahre alt bin oder 20 Jahre? Ich bin nur für eine Sache hier, um dem Herrn zu dienen. Das ist alles. Wenn ich immer noch das Evangelium predigen kann, wie jetzt, wenn ich 80 Jahre alt bin, was macht das für einen Unterschied, ob ich dann 40 oder 80 Jahre alt bin? Da sind viele Männer 80 Jahre alt heute Abend und da sind viele Kinder, die sterben. Wenn ein alter 80-jähriger Mann weiterlebt und viele von den anderen überlebt, was macht das für einen Unterschied? Es geht um dein Motiv, um deine Prinzipien. Und wir sind hier, um dem Herrn Jesus zu dienen. Das ist alles. Ich weiß, dieses Leben ist wie Dampf. Wo, wenn der Mensch davon spricht, das einmal war und dann nicht mehr ist. Aber wenn wir ewiges Leben haben, Gott hat versprochen, dass er uns wieder auferweckt und wir werden mit ihm das Abendmahl nehmen, wenn diese Tage vorüber sind. Und wenn er sagt, tretet ein in die Freude des Herrn, die bereitet sind für euch seit Grundlegung der Welt. Was macht das dann für einen Unterschied? Ob wir etwas haben oder ob wir nichts haben, ob wir jung sind, ob wir alt sind, was macht das für einen Unterschied? Die Hauptsache ist, dass du ihm begegnest. Liebst du ihn? Kannst du ihm dienen? Hast du die Dinge der Welt verkauft oder dich den Dingen der Welt verkauft? Hast du Melchisedek getroffen, seitdem die Schlacht vorüber war? Gesegnet sei Gott. Gesegnet sei Gott, ich war etwa 21 Jahre alt und eines Tages hatte ich einen Kampf mit diesem und jenem und dem anderen. Ich wusste nicht, ob ich ein Kämpfer werden würde, ob ich ein Fallensteller oder ein Jäger werden würde. Aber eines Tages traf ich Melchisedek und er gab mir Abendmahl und seit dort ist alles erledigt. Halleluja, ich ging an seiner Seite. Ich frohlockte auf dem Weg. Und wenn es zum Ende des Weges kommt und der Tod mir ins Angesicht starrt, so wie ich nun fühle, ich werde es nicht fürchten. Ich möchte ihm ins Angesicht sehen, wissend, dass ich ihn kenne, der die Verheißung gemacht hat, dass ich ihn kenne in der Kraft seiner Auferstehung. Und wenn er mich hervorruft aus den Toten, dann werde ich herauskommen. So ist es. Ich kenne ihn in der Kraft seiner Auferstehung. Was macht das für einen Unterschied, ob ich alt bin oder ob ich jung bin, ob ich klein bin, ob ich groß bin, ob ich voll genährt bin oder hungrig, ob ich ein Ort habe, um mich niederzulegen oder ob ich keinen Ort habe. Die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen hat keinen Ort, um sein Haupt hinzulegen. Aber er war König der Herrlichkeit. Wir sind heute König und Priester. Was macht das für einen Unterschied, ob wir etwas haben oder nicht? Solange ihr Gott habt, seid ihr mehr als Überwinder. Wir sind mehr als Überwinder. Wir sitzen in der Gegenwart Gottes, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, nehmen geistliches Abendmahl aus den Händen dessen, der bezeugt hat, ich war der, der tot war, und ich bin wieder lebendig, und ich lebe für immer. Sitzen zusammen in himmlischen Orten in Christus Jesus. Gesegnet sei sein heiliger Name. Was macht das für einen Unterschied? Ob ein Zelt oder ein Häuschen, was kümmert mich das? Dort wartet ein Palast für mich auf der anderen Seite. Ob Rubinen, Diamanten, Silber und Gold, seine Koffer sind voll, er hat unsägliche Reichtümer. Ich habe ihn eines Tages getroffen, als ich vom Kampf kam. Ich legte meine Trophäe nieder. Seit damals kämpfe ich keinen Kampf mehr. Er kämpft den Kampf für mich. Ich ruhe einfach auf seinen Verheißungen. Ich weiß, dass ich ihn in der Kraft seiner Auferstehung kenne. Das ist alles, was zählt.
I met him one day when I come from the battle. I laid my trophies down. I ain't fought a battle since then. He fights them for me. I just rest upon his promise, knowing this, that I know him and the power of his resurrection. That's all that matters. What else does matter? That's all that matters. What else does matter? What can we do?
Was können wir tun? Wenn wir nicht einen Zentimeter zu unserer Gestalt hinzufügen können, was kümmert es euch, ob euer Haar sich kräuselt oder ob ihr überhaupt keine habt, was macht das für einen Unterschied? Ob ihr alt seid oder grau, wenn eure Schultern einfallen, was macht das für einen Unterschied? Amen. Das ist nur eine kleine Weile von Zeit, aber jenes ist für immer und für immer. Und Äonen von Zeiten rollen vorüber, Zeitalter rollen vorüber. Ihr werdet euch niemals mehr verändern in seinen endlosen, ewigen Zeitaltern. Was macht das für einen Unterschied? Ich bin so froh, dass ich ihn getroffen habe. Ich bin so froh, dass er mir eines Tages Abendmahl gab. Derselbe Melchisedek, dem Abraham begegnete, als er von der Schlacht gegen die Könige zurückkehrte. Gewiss. Der Gott des Himmels, der El Elyon, der große Ich Bin, nicht der Ich War, der Ich Bin, Gegenwart. Und er hat ihn gesegnet.
I'm so glad he gave me communion one day. That same Melchizedek that met Abraham coming from the slaughter of the kings. Certainly, the God of heaven, the Elohim, the great I Am, not the I Was, I Am. Present tense. And he blessed him. Listen here just a little further. So he...
Hört nun etwas weiter, damit wir diese Lektion ein bisschen besser zusammenbringen. Nun, der vierte Vers. Seht, wie groß dieser Mann war. Das denke ich auch. Seht, wie groß dieser Mann war. Er ist über dem Sohn Gottes. Der Sohn Gottes hatte Vater und Mutter, er nicht. Der Sohn Gottes hatte einen Anfang der Zeit und ein Ende der Zeit, er nicht. Wer war dieser? Das war der Vater des Sohnes. Das ist er. Seht, wie groß dieser Mann war.
Even the patriarch Abraham gave a tenth of all the spoil. Now listen closely.
Dem sogar der Patriarch Abraham den Zehnten von allem gab. Hört zu. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch die aus den Ländern Abrahams hervorgegangen sind. Möchtet ihr nun etwas sehen? Aber der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitet, hat den Zehnten von Abraham genommen und den gesegnet, der die Verheißung hatte. Abraham hatte die Verheißung und dieser Mann hat Abraham gesegnet, der die Verheißung hatte. Wer war dieser? Den Söhnen Levis wurden von ihren Brüdern den Zehnten bezahlt. Sie hatten das Gebot des Herrn, den Zehnten ihren Brüdern zu bezahlen, denn sie waren die Priesterschaft. Seht, das schließt die Melchisedek-Priesterschaft völlig aus, von der sie sprechen. Seht ihr, gerade da. Aber dieser Mann, also der, der sogar die Verheißung hatte, der größte Mann auf der Erde, Abraham, traf diesen Mann und bezahlte ihm den Zehnten. Und so musste er größer sein. Hört, Vers 7. Ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Sicher? Seht, wer er ist. Und hier empfangen Menschen, die sterben, den Zehnten. Das ist die Priesterschaft in der Priesterorden, die Prediger und so weiter. Menschen empfangen den Zehnten, die sterben. Aber hier empfängt einer den Zehnten, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Wozu nimmt dieser Mann den Zehnten? Wenn er nie geboren wurde und niemals stirbt und von Anfang weder Vater noch Mutter hatte und die ganze Erde besaß, den Himmel und die Erde und alles, wozu sollte er den Zehnten nehmen? Wozu soll der Abraham bitten, ihm den Zehnten zu bezahlen? Seht ihr nun, was für eine strikte Sache es ist, den Zehnten zu bezahlen? Der Zehnte ist in Ordnung. Jeder Christ ist verpflichtet, den Zehnten zu bezahlen. So ist es. Das hat nie geändert. Nun, Vers 9. Und sozusagen ist durch Abraham, auch vom Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in den Ländern, des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Also er, seht, er war noch in den Lenden seines Vaters, als er Melchisedek begegnete. Was? Levi? Abraham war Levis Großvater. Und die Bibel sagt hier, Levi bezahlte den Zehnten, als er noch in den Lenden Abrahams war. Vier Generationen, bevor er auf die Erde kam, hat er Melchisedek den Zehnten bezahlt. Gesegnet sei der Name des Herrn. Und ihr, die ihr nun nicht in Vorherbestimmung und Vorherordination glauben könnt, seht ihr, vier Generationen, bevor Levi aus den Lenden Abrahams kommen konnte, bezahlte er den Zehnten an Melchisedek. Ich möchte, wir hätten Zeit, das durch die Schrift zu verfolgen. Wenn wir es hinübernehmen, wie im Jeremia 1,4, dort sagte Gott, ich kannte dich, bevor du überhaupt im Leib deiner Mutter gebildet wurdest. Und ich habe dich geheiligt und verordnet als Prophet an die Nationen. Was könnt ihr dann sagen, dass ihr getan habt? Was kann ich sagen, dass ich getan habe? Es ist Gott, der Gnade zeigt. Gott kannte uns vor Grundlegung der Welt. Und er ist nicht willig, dass irgendeiner zugrunde geht. Gewiss nicht, er ist Gott. Aber er wusste, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Sonst hat er gar nichts gewusst. Wenn er das nicht gewusst hat, wer die Entrückung macht, bevor die Welt überhaupt geformt wurde, dann ist er nicht Gott. Wenn er unendlich ist, dann kann er jede Fliege, jede Laus und jeden Käfer, die je auf der Erde sein würden, bevor die Erde überhaupt geformt wurde. So ist es. Er wusste alle Dinge. Vor Grundlegung der Welt kannte er uns. Die Bibel sagt, er kannte uns und hat uns vorherbestimmt. Wir möchten das ein für alle Mal festlegen. Lasst uns zurückgehen zum Epheserbrief ins erste Kapitel. Erster Kapitel vom Epheserbrief möchte ich einen Augenblick lesen, nur eine Minute, damit ihr das richtig versteht, dass es nicht etwas ist, das ich euch zu sagen versuche, sondern Gott versucht euch das zu sagen. Hört nun gut zu, das erste Kapitel vom Epheserbrief. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, das ist derselbe Mann, der hier den Hebräerbrief geschrieben hat. An die Heiligen, das geht nun nicht an die Ungläubigen, sondern an die Heiligen, die Geheiligten, die in Ephesus sind, an die Gläubigen oder Treuen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen an himmlischen Orten. So, hört gut zu, vierter Vers. So wie er uns erwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Wer sind die uns hier? Das ist die Gemeinde. Er hat uns in ihm, in Christus, erwählt, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und ohne Tadel vor ihm sind in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Adoption als Kinder durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines eigenen Willens. Wer hat es getan? Gott hat es getan. Gott wusste von Anfang an, wer gerettet wird und wer nicht gerettet wird. Gewiss, sicher wollte er nicht, dass einer zugrunde geht, aber er hat Jesus nicht einfach hierher gesandt, um zu sehen, ob ihr nun vielleicht so handelt, nun der arme Jesus, er tut mir leid, vielleicht ist es besser, wenn ich gerettet werde und es beweise. Nein, mein Herr, Gott wusste am Anfang, wer es sein wird und wer nicht. So, darum wusste er, dass einige wollen, und so sandte er Jesus, um eine Versöhnung zu machen für jene, die er vorher erkannte. Denn jene, die er vorher erkannt hat, hat er gerufen. Und jene, die er gerufen hat, hat er gerechtfertigt. Und jene, die er gerechtfertigt hat, die hat er Vergangenheit verherrlicht. Da habt ihr es.
God knew in the beginning who would and who would not. So therefore he knew that some would, so he sent Jesus to make a propitiation for those that he foreknew. For those who he foreknew, he has called. And those who he has called, he has justified. And those who he has justified, he has past tense glorified.
Dann bist du es also nicht, der dich selbst hält. Es ist die Gnade Gottes, die dich hält. Du hattest nichts, um dich zu retten, oder du hast nichts getan, wodurch du verdient hättest, gerettet zu werden. Es ist Gottes Gnade, die dich rettet. Gottes Gnade ruft dich. Gottes Vorherwissen kannte dich. Er wusste, dass du in dieser Gemeinde bist heute vor Grundlegung der Welt. Er ist unendlich. Wenn nicht, dann ist er nicht Gott. Wenn er nicht alle Dinge wusste, dann ist er nicht Gott. Und wenn er alle Dinge wusste, dann ist er Gott. Wenn er nicht alle Dinge wusste, dann war er nicht Gott. Wenn er der allmächtige Gott ist, dann kann er alle Dinge tun. Und wenn er nicht alle Dinge tun kann, dann ist er nicht der allmächtige Gott. Da habt ihr es. Wie könnt ihr sagen, dass es etwas ist, das ihr tun könntet? Da ist nichts, das ihr tun könntet. Es ist Gottes Liebe und Gnade für dich, dass du überhaupt hier bist. Da ist nichts, das du tun könntest. Gott hat dich durch seine Gnade gerufen. Du hast es gehört und angenommen. Nun, du sagst, Bruder Branham, das macht die Sache aber recht locker. Ganz gewiss ist es so. Du bist frei. Nun, dann kann dieser also tun, was er will. Natürlich, absolut, ich tue immer, was ich will. Aber wenn du ein Christ bist, dann möchtest du richtig handeln, dann möchtest du nicht verkehrt handeln. Dort hinten sitzt ein kleines, altes Mädchen heute Abend, das ist meine Frau. Ich liebe sie mit allem, was in mir ist, und wenn ich wüsste, dass ich mit einer anderen Frau umherlaufen könnte und dass sie mir das durchgehen ließe, und dann gehe ich zu ihr und sage, Meda, ich habe etwas Verkehrtes gemacht, denkst du nicht auch? Denkst du, ich würde das tun? Wenn ich sie liebe, will ich das nicht tun. So ist das. Oh, aber wenn es nun so ist, dass ich sage, nun, ich darf es doch nicht tun, denn dann würde sie mir die Scheidung geben und ich bin doch Prediger, wisst ihr, und das würde mich aus dem Pult nehmen, wenn sie mich scheidet, dann bin ich ein geschiedener Mann und ich habe 3 Kinder, ich könnte doch nicht über so etwas denken. Aber, Junge, wenn es so ist, dann bist du immer noch gesetzlich. Es ist nicht auf einer gesetzlichen Basis, dass ich sie geheiratet habe. Nicht wegen dem Gesetz bin ich treu zu ihr. Es ist, weil ich sie liebe. Ich muss nichts tun. Ich tue es absichtlich, weil es Liebe ist. Und wenn du deine Frau liebst, dann wirst du dasselbe tun. Und wenn du deine Frau liebst, in dieser Weise, mit Filioliebe, was solltest du dann Christus gegenüber tun mit Agapoliebe, die eine Million Mal stärker ist? Wenn du wirklich Gott liebst, wenn ich wüsste, dass ich heute Abend mich betrinken kann und umherrennen und unmoralisch sein, und wenn das in meinem Herzen ist, so zu tun, und ich ginge hin und täte es, und ich wüsste, er würde mir vergeben. Ich würde es nicht tun. Ich halte zu viel von ihm und ich liebe ihn. Gewiss. Aus diesem Grunde würde ich meine Erfahrung keiner Denomination verkaufen. Nicht der Vereinigung Gottes, nicht der Kirche Gottes. Nicht den Heiligkeitspilgern, nicht den Methodisten, Baptisten, Presbyterianern oder Katholiken. Ich würde nichts von dem nehmen, das mir gegeben werden könnte für diese Erfahrung, Denn das kam nie durch einen Mann, das kam durch Gott. Nein, mein Herr, niemals würde ich mein Geburtsrecht verkaufen für Elvis Presleys Rock'n'Roll oder für seine Flotte von Cadillacs oder für seine Millionen Dollar und so weiter, die er jeden Monat bekommt. Nein, mein Herr, ich liebe ihn und solange ich ihn so liebe, werde ich ihm treu sein. Und wenn Gott mich gerufen hat und auserwählt hat, dann hat er etwas in mich gelegt und ich liebe ihn. Ich erinnere mich an Herrn Isler. Ihr alle, die meisten von euch kennen ihn. Er ist ein Senator von Indiana und er kommt hierher oder kam und spielte die Gitarre. Und als mein Kindlein starb, meine Frau gestorben war und alle lagen sie dort auf dem Friedhof und ich ging die Straße hinab mit den Händen gefaltet hinter mir und ich weinte. Er sprang aus seinem Lastwagen, kam zu mir, legte seine Arme um mich und sagte, Billy, ich möchte dir eine Frage stellen. Er sagte, ich habe dich predigen gehört, bis du beinahe zusammengebrochen bist im Pult. Ich habe dich auf den Straßenecken gehört und du hast gerufen für Christus. Und jetzt hat er deinen Vater genommen. Er hat deine Mutter genommen. Er hat beide genommen und sie sind in deinen Armen gestorben. Deine Frau ist gestorben und du hast sie in deinen Händen gehalten. Und dein Kindlein ist gestorben und du hast ihn angerufen, dass er dir hilft. Und er hat dir seinen Rücken zugewandt. Was denkst du jetzt über ihn? Ich sagte, ich liebe ihn mit allem, was in mir ist. Wenn er mich zur Hölle sendet, werde ich ihn immer noch lieben. Wenn er mich zur Hölle sendet, liebe ich ihn immer noch. 26 Jahre, ich sage das nicht einfach, 26 Jahre haben das bewiesen. So ist es. Wenn du ihn liebst, dann ist es nicht eine Pflicht, oh, ich darf das nicht tun, ich darf jenes nicht tun. Du liebst ihn zu sehr, um es zu tun, weil er dich erwählt hat. Niemals hast du ihn erwählt, er hat dich erwählt. Du sagst, ich habe den Herrn gesucht, ich habe den Herrn gesucht. Kein Mensch sucht Gott. Gott sucht den Menschen. Vielleicht suchst du ihn, damit er dir einen Gefallen tut. Aber Gott muss deine Natur verändern, bevor du ihn überhaupt suchen kannst. Denn du bist ein Sünder, du bist ein Schwein. So ist es. Einige von euch Leuten, die gehen in die Gemeinde, einfach weil sie Mitglieder sind. Dann geht ihr hinaus in die Welt und tut alles Mögliche. Und dann geht ihr wieder zurück und sagt, ja, ja, ich gehöre zur Kirche, zur Gemeinde. Das ist weit weg von einer Zugehörigkeit an Gott, gewiss. Aber ihr seht, dass das die Leute das tut. Ihr könnt es ihnen sagen, oh, sie sind gute Gemeindemitglieder. Das stimmt. Du kannst immer noch ein Gemeindemitglied sein und diese Dinge tun. Aber du kannst nicht ein Christ sein und diese Dinge tun. So wie ich heute Morgen sagte, mit der alten Krähe. Wenn da je ein Heuchler war, dann ist es die Krähe. Das stimmt. Er und die Taube saßen in derselben Arche auf demselben Rost. Und die alte Krähe war zufrieden, als sie losgelassen wurde, heraus aus dieser Gemeinde, dass er dorthin gehen konnte und auf einem alten Kadaver sitzen konnte. Kra, kra, er aß von diesem, er aß da von einem toten Pferd und dann aß er von einer Kuh, was immer es war, er war zufrieden. Aber als Noah die Taube losließ, konnte sie keine Ruhe finden unter ihren Füßen. Sie hatte ebenso das Recht, auf einem toten Tier zu sitzen wie die Krähe. Aber das sind zwei verschiedene Naturen. Sie war von Anfang an eine Taube und er war eine Krähe von Anfang an. Aber wenn ihr seht, die alte Krähe kann dort auf einem toten Kadaver und sitzen und den halben Tag essen. Und die Taube kann im Weizenfeld sitzen und einen halben Tag essen. Und die Krähe kann dann hinüberfliegen und Taubennahrung essen, so viel sie möchte. Genauso viel Weizen, wie es eine Taube kann. Aber so, die Krähe kann Taubenfutter essen, aber die Taube kann kein Krähenfutter essen. So ist es. Seht ihr, Aber ein alter Heuchler kommt in die Gemeinde und er freut sich und jauchzt und preist den Herrn. Und dann geht er direkt zurück und freut sich an den Dingen der Welt. Aber ein wiedergeborener Christ kann das nicht tun, denn die Liebe Gottes zwingt ihn weg von so einem Ort. Er kann es nicht tun. Wenn ihr einfach Christen seid, weil ihr eine Gemeinde der Welt habt, oder dies oder jenes aufgegeben habt und immer noch denselben Wunsch in euch habt, dann brauchst du eine neue Berührung. So ist es. Und ihr Frauen, die euch kleidet mit diesen kleinen Shorts und dann geht ihr auf die Straße und nennt euch noch gläubig. Ja, ihr seid gläubig, aber ein armes Beispiel vielleicht. Wenn ihr wirklich Christus in eurem Herzen hättet, dann würdet ihr nicht einmal an solche Dinge denken. Ich frage nicht danach, was die anderen Frauen tun und die anderen Mädchen. Ihr wäret anders, weil ihr liebt Christus zu sehr. Kürzlich sprach ich zu einer Frau in einem Haus. Sie warf die Arme in die Höhe und sagte, oh, Referent Brenham, ich bin beinahe nackt hier in meinem Haus. So gehe ich umher. Ich dachte, schäme dich. In deinem eigenen Haus, ich frage nicht, wo du bist, so ist es. Kleide dich und handle wie eine Frau, wie eine Dame es tun sollte. Schämt euch. Die Bibel sagt, wenn ihr diese Dinge liebt und die Dinge der Welt, dann ist die Liebe von Christus nicht einmal in euch. Und wenn ihr den Herrn liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt, dann werdet ihr diese kleinen schmutzigen Dinge wegwerfen. So ist es. Und ihr Diakone und ihr andere, die durch die Straßen läuft und euren Hals dreht und jeder Frau nachschaut, schämt euch und ihr nennt euch Söhne Gottes. Ich weiß, das brennt euch, aber es ist besser, dass es euch hier etwas brennt, denn dass ihr dort für immer verbrannt werdet. Wenn ihr diese Dinge tut, nun, ihr könnt nichts dafür, wenn eine Frau halb angezogen die Straße herunterläuft, dann seht ihr sie. Dann müsst ihr sie ja sehen, aber ihr könnt euer Haupt wieder drehen. Die Bibel sagt, wer eine Frau anschaut und sie begehrt, hat schon Ehebruch begangen in seinem Herzen. Meine liebe Schwester, ich will dir jetzt etwas sagen. Du wirst antworten müssen. Ich frage nicht danach, du magst rein sein wie eine Lilie. Du hast vielleicht den Akt der Sünde nie begangen, diese unmoralische Sünde nie in deinem Leben. Aber wenn du dich so kleidest, dann wirst du am Gericht antworten müssen für Ehebruch mit jedem Mann, der dich so betrachtet hat. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn du so die Straße hinabläufst, wer ist dann schuldig? Der Mann? Nein, du bist schuldig. Denn du hast dich so gezeigt. Die Frau hat eine gewaltige Stellung. Es ist eine heilige Stellung. Ein wunderbarer Ort. Aber sie muss sich selbst so halten in dieser Weise, um ihr Amt einzuhalten, als Mutter, als Frau und für ihre Weiblichkeit. Und wenn die Weiblichkeit gebrochen ist, dann ist das Rückgrat jeder Nation zerbrochen. Und aus diesem Grunde ist unsere Nation so ruiniert. Das ist wegen der Unmoral unserer Frauen. Das stimmt genau, sicher. Das ist Zerfall unter uns, das zerbricht die Sache. Was ihr braucht, ihr müsst einmal diesem Melchisedek begegnen. Amen. Er soll dich segnen und dir von Wein und Brot geben, ewiges Leben. Dann siehst du die Dinge anders. Dann wirst du anders sein. Du möchtest dann nicht, dass dir die Burschen nachpfeifen, wie man es nennt, so ein Wolfspfeifen oder Kojotenpfeif. Gewiss wollt ihr das nicht, dann seid ihr anders. Und ihr wollt mir erzählen, dass ihr euch so kleidet für einen anderen Zweck. Ihr sagt, oh, es ist kühler. Ihr erzählt nur Geschichten. Es ist nicht kühler. Die Wissenschaft beweist, dass es nicht kühler ist. Es ist die Lust, die über dich gekommen ist, Schwester. Und du realisierst es nicht. Ich versuche nicht, euch zu verletzen, aber ich versuche, euch zu warnen. Viele moralische Frauen, so rein wie sie nur sein können, nette kleine Damen, gehen aus mit diesen Dingen die Straße hinunter und wissen nicht, was sie tun, nur weil irgendein abgefallener Prediger sich fürchtet, so zu predigen, weil dann ihr Mann den Zehnten nicht mehr bezahlt in der Gemeinde. Wenn er je Melchisedek begegnet wäre, würde er nicht an diese Dinge denken. Er würde das Evangelium predigen, bis es die Haut von ihrem Rücken brennt. Er würde so oder so predigen. Genau so ist es. Und ihr tut es, weil ein Geist der Lust auf euch ist. Und ihr Männer, die eure Frauen diese Dinge tun lässt, für euch habe ich als Männer wenig Hoffnung. So, hier, das ist keine Entschuldigung, denn das ist wahr. Jeder Mann, der seine Frau so auf die Straße lässt und dass sie sich so aufführt, Bruder, du solltest ihre Kleider tragen müssen. So ist es. Ich sage nicht, meine Frau wird es nie tun. Aber dann müsste ich verändert sein und pervers werden von dem, wie ich jetzt bin, wenn ich dann noch mit ihr leben würde, solange sie solches tut. So ist es genau. Vielleicht tun es meine Mädchen, wenn sie Frauen werden. Ich sage nicht, sie werden es nicht tun, das weiß ich nicht. Das liegt an der Gnade Gottes. Ich hoffe, sie tun es nicht. Aber wenn sie es tun, dann gehen sie über die Gebete eines gerechten Vaters hinweg. Sie gehen über das Leben von jemand hinweg, der versuchte, richtig zu leben. Wenn sie es je tun, so ist es. Ich möchte richtig leben, richtig lehren, richtig sein und sie richtig instruieren. Und wenn sie es dann tun, dann schlagen sie sich selbst durch zur Hölle. Über das Predigen hinweg und über meinen Christus hinweg und über meine Warnung hinweg. Wenn sie es je tun, so ist es gewiss. Schämt euch. Wenn ihr je Christus begegnet seid von Angesicht zu Angesicht und er hat euch gesegnet und den Kuss seines Beifalls in dein Herz gelegt, dann alle Teufel in der Hölle werden nicht bewirken, dass du wieder solche Dinge anziehst. So ist es. Du bist verändert vom Tod zum Leben und deine Vorliebe sind für die Dinge aus der Höhe und nicht für die irdischen Dinge. Amen. Ich denke, es ist besser, ich verlasse dieses Thema. Es ist ein heikles Thema, aber es ist die Wahrheit. Gut, während wir weitergehen und dann werden wir schließen. Vers. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk nach dem Gesetz zu nehmen. Das ist von ihren Brüdern, obwohl auch sie aus den Ländern Abrahams hervorgegangen sind. Aber der sein Geschlecht nicht von ihnen ableitet, hat den Zehnten von Abraham empfangen und den gesegnet, der die Verheißungen hatte. Und ohne jeden Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Und hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist durch Abraham auch von Levi, der die Zehnten empfängt, der Zehnte erhoben worden. Denn er war noch in der Lende des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Deine Einstellung Christus gegenüber wird einen großen Eindruck auf deine Kinder machen und was aus ihnen werden wird. Dein Leben, das du vor deiner Familie lebst, wird einen Eindruck machen auf das, was deine Kinder sein werden. Denn die Bibel sagt, dass er die Schlechtigkeit der Eltern heimsucht bis in die dritte und vierte Generation. Noch einen Augenblick. Vers 11. Wenn nun die Vollendung, da habt ihr die Vollkommenheit, durch das levitische Priestertum wäre, denn in Verbindung mit ihm hat das Volk das Gesetz empfangen, welche Notwendigkeit bestand dann noch, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks aufzustellen, und nicht nach der Ordnung Aarons zu nennen. Das Gesetz, die Gesetzlichen, seht ihr? Oh, ihr müsst das tun, ihr müsst dieses tun. Wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr keine Christen. Wenn ihr den Sabbat nicht hält, wenn ihr Fleisch esst, wenn ihr diese Dinge tut, all diese gesetzlichen Ideen. Und du musst in die Kirche gehen. Wenn ihr es nicht tut, dann müsst ihr Strafe bezahlen. All diese Rituale. Das ist Unsinn, dieses Zeug. Ihr seid gerettet durch die Gnade Gottes, durch das Vorherwissen Gottes, durch seine Vorherbestimmung. Gott hat Abraham durch Vorherbestimmung, durch sein Vorherwissen gerufen. Er hat Esau gehasst und Jakob geliebt, bevor einer von ihnen geboren wurde. So ist es. Es ist Gottes Vorherwissen, diese Dinge zu wissen. Ihr sagt dann, weshalb predigst du dann das Evangelium? Was soll das? Nun, ich sage euch so, Paulus hat das beantwortet, oder Jesus eigentlich. Hier ist Jesus, er hat gesagt, das Königreich des Himmels ist wie wenn ein Mann zu einem See geht und sein Netz in den See wirft und dann zieht er es heraus, dann hat es Schildkröten, dann hat es Sumpfschildkröten, dann hat es Schlangen, dann hat es Eidechsen, dann hat es Frösche, dann hat es Spinnen, dann hat es Aasfresser und dann hat es Fische darin. Nun, der Mann zieht einfach sein Netz, das ist wie das Evangelium. Hier ist es jetzt, ich predige das Evangelium. Ich werfe das Netz aus, dann ziehe ich. Ich sage, wer da kommen will, der komme. Und da kommen einige zum Altar und sie weinen, hängen am Altar, sie beten, sie weinen. Ich weiß nicht, wer der eine oder der andere ist, das ist nicht meine Sache. Ich bin nicht gesandt, um zu richten. Aber da sind einige, das sind Frösche. Und einige sind Eidechsen. Einige sind Schlangen und einige sind Schildkröten und einige sind Fische. Es ist nicht meine Sache, das zu richten. Ich sage, Vater, das ist alles, was ich herausgezogen habe. Aber der Frosch war immer ein Frosch. Und die Spinne, sie wird ein bisschen da sitzen, umherschauen, mit ihren großen Augen umherschauen und sagen, weißt du was, das ist zu viel für mich, das kann ich nicht aushalten. Und plopp, plopp, geht sie weg. Die alte Schlange wird ihr Haupt erheben und sagen, nun, wenn Sie so predigen in dieser Weise, gegen das Shorts tragen und all diese Dinge, dann gehe ich weg von dieser Gruppe Heilige Roller. Das ist genauso. Sie war von Anfang an eine Schlange. So ist es. Und da sitzt alter Herr Kröte mit seiner großen Zigarre im Mund wie ein enttürmter Texas-Stier. Steht er da, schaut umher und sagt, nun, es hat mich nie verurteilt, das Rauchen. Ich werde sofort aus dieser Sache weggehen. Nun, du alter Frosch, du warst schon immer ein Frosch. So ist es genau. So ist es. Deine Natur beweist, was du bist. Dein Leben zeigt und reflektiert, was du bist. Und am Anfang, es ist nicht schwer für mich, das zu sehen, und es ist auch nicht schwer für euch, das zu sehen. Einmal ging ich zu Roy Slater, einem Bauer, der hier sitzt, und dort sah ich die Schweine dort auf einem Dunghaufen, wie sie Dung aßen. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht darüber, denn das sind Schweine. Aber wenn ich ein Lamm dort auf dem Dunghaufen gesehen hätte, dann hätte ich mich aber gewundert. Aber macht euch keine Sorgen, ihr werdet ihn dort nicht finden. Er kann es nicht aushalten. So ist es. Und ein Mann, der aus dem Geiste Gottes geboren ist, hasst die Dinge der Welt. So ist es. Denn wenn ihr die Welt liebt und die Dinge der Welt, dann ist die Liebe Gottes nicht einmal in euch. Und wenn ich jeden Tag mit Frauen umherrenne und dann komme ich nach Hause und sage meiner Frau, dass ich sie liebe, dann weiß sie, dass ich lüge. Meine Taten sprechen lauter als meine Worte, gewiss. Ich habe ihr bewiesen, dass ich sie nicht liebe, weil ich ihr nicht treu war. Und wenn sie sagt, sie liebt mich, und jedes Mal, wenn ich weg bin, dann geht sie weg mit einem anderen, das würde beweisen, dass sie mich nicht liebt. So ist es. Ihre Taten beweisen es. Ich frage nicht danach, wie sehr sie zu sagen versucht, Bill, ich liebe dich, und da gibt's keinen anderen in der Welt als dich. Ich weiß, dass sie lügt. Und wenn ihr versucht zu sagen, oh Herr, ich liebe dich, und dann tut ihr die Dinge der Welt, dann weiß Gott, dass ihr Lügner seid von Anfang an. Weshalb sollen wir eine halbe Erfahrung annehmen, dies oder jenes, wenn der große Himmel voll ist mit dem Echten? Warum möchtet ihr ein miserables, bekennendes, halbgebackene, sogenannte Christen sein, wenn ihr echte, wiedergeborene Kinder Gottes sein könnt, mit den Freudenglocken des Himmels, die in eurem Herzen läuten, und ihr preist und erfreut euch Gottes und lebt ein Leben des Sieges durch Jesus Christus. Ihr versucht es nicht selbst zu leben, denn ihr habt von Anfang an versagt, aber ihr nehmt ihn bei seinem Wort und ruht auf dem, was er gesagt hat, als Wahrheit. Glaubt ihm, liebt ihn, und er wird bewirken, dass alles zum Besten dient für dich. So ist es. Das ist die Idee. Der Herr segne euch. Ich wollte euch nicht beschimpfen, aber, Bruder, das ist das Beste, dass, wenn ihr ein bisschen Zurechtweisung bekommt. Ihr seid meine Kinder, seht ihr? Und jeder Papa, der seine Kinder liebt, wird sie sicher korrigieren, oder er ist kein richtiger Vater. So ist es. Ist das richtig? Und Papa hat nur eine Regel, und das ist die Regel seines Hauses. Und Gott hat nur eine Regel, und das ist sein Wort.
The Lord bless you. Don't want to scold you. But brother, it's best to get a little scolding. You're my young'uns, see? And any papa that loves his kids will certainly correct him, or he's not the right kind of a papa. Is that right? That's right. And this papa only has one rule, and that's the rule of the home. And God only has one rule, and that's his word. If we believe his word, then we live by his word. It's our duty, if we've ever met God, not because you say, well, I go to church.
Wenn wir sein Wort glauben, dann werden wir durch sein Wort leben. Das ist unsere Pflicht, wenn wir je Gott begegnen sind. Nicht, weil ihr sagt, nun, ich gehe in die Kirche, ich muss dieses tun. Dann seid ihr miserabel. Tut das nicht. Warum möchtet ihr miserabel, altersschwache, ungöttliche Krähe sein, wenn ihr eine Taube sein könnt? Gewiss. Ihr müsst einfach eure Natur verändern. Und ihr verändert eure Natur, werdet ein Sohn und eine Tochter Gottes und habt Frieden mit Gott. Darum auch Jesus, dass er die Menschen mit seinem eigenen Blut heiligt, hat außerhalb des Tores gelitten. Hebräer 13, 12, Römer 5, 1. Darum sind wir durch Glauben gerechtfertigt, nicht durch Händeschütteln, nicht durch Wassertaufe, nicht durch das Auflegen der Hände, nicht durch Jauchzen, nicht durch Zungensprechen, nicht durch irgendein Gefühl. Ihr seid gerechtfertigt durch Glauben, und wir haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind vom Tod ins Leben hinübergegangen, neue Geschöpfe geworden, weil wir an den einzig gezeugten Sohn Gottes glaubten und ihn als unseren persönlichen Retter angenommen haben. Und sein Blut steht heute als unsere Versöhnung für unsere Sünden an unserer Stelle. Im Alten Testament gab es nur einen Ort, um Gemeinschaft zu halten, und das ist unter dem Blut. Jeder Gläubige musste unter das Blut kommen. Und als die rote Kuh getötet wurde, wurde sie gebracht als Sündenopfer. Und sie musste rot sein. Im 19. Kapitel, wenn es einer von euch lesen möchte, vom Exodus. Und man musste sie nehmen mit Huf und allem und verbrennen. Und dann wurde Trennungswasser davon gemacht. Und das wurde außerhalb des Lagers getan, und es musste mit reinen Händen gehandhabt werden. Das Blut dieser Kuh ging voran vor die Versammlung. Es wurde 7-mal über die Türe angebracht. Und jede beschmutzte Person, die kam, musste das erkennen und dieses Blut sehen und realisieren, dass es nur eine Gemeinschaft gab unter diesem Blut. Und das ist der einzige Ort, wo der Anbeter eigentlich richtig anbeten konnte. Das war unter dem Blut. Und bevor er unter das Blut kommen konnte, war da Reinigungswasser und er musste besprengt werden damit. Und der Unreine wurde rein. Und ein Fremdling, der kam, er wurde besprengt, der Fremdling, und das trennte ihn von seiner Sünde. Und dann ging er unter diesen 7 Blutstreifen hindurch und hatte Gemeinschaft mit allen anderen Gläubigen in der Gegenwart Gottes. Halleluja! Da gibt es nur eine Möglichkeit, das zu tun. Nicht Hände schütteln, nicht das Erwählen einer Gemeinde, nicht durch die Taufe, nicht durch Emotionen, sondern geht zu den Trennungswassern. Legt eure Hände durch Glauben auf das Haupt von Jesus und sagt, ich bin ein Sünder und du bist an meiner Stelle gestorben. Und etwas in mir sagt, dass du mir meine Sünden vergibst. Und ich nehme dich jetzt als meinen persönlichen Retter an. Geht unter das Blut und habt Gemeinschaft mit den Kindern Gottes. Das ist alles. Esst das Brot, trinkt den Wein und habt Gemeinschaft mit der Gemeinde. Oh, ist er nicht wunderbar? Ist er nicht gut? Dies mag eigenartig sein für euch, Freunde. Aber weshalb stehe ich hier und erzähle diese Dinge? Sage ich diese Dinge, um mich anders zu machen als jemand anders? Wenn ich das tue, dann muss ich Buße tun. Ich sage es, weil Gott es sagt. Denn das ist Gottes Wort. Und hör zu, da kommt eine Zeit und ist schon, wenn die Menschen von Ost nach Westen gehen und versuchen, das Wort Gottes zu finden und sie können es nicht finden. Und wenn ihr in eine Versammlung geht, das Erste, was sie haben dort, sie haben eine Gruppe, die in Zungen redet und Auslegen gibt und dann steht jemand auf und zitiert die Schrift. Das ist fleischlich. Absolut. Gott hat gesagt, wir sollen nicht leere Wiederholungen machen. Was ist mit dem? Wenn er es einmal geschrieben hat, dann glaubt ihr es. Er muss es nicht wieder sagen. Zungen und Auslegen ist in Ordnung, aber es muss eine direkte Botschaft an die Gemeinde sein oder an jemanden, nicht einfach fleischlich Dinge wie das. Und dann geht ihr weiter mit all diesen anderen Dingen. Kürzlich kamen 2 Männer oder ein Mann und eine Frau, ein anderer Mann und eine Frau, eben jung verheiratet. Sie gingen, um nach Afrika zu gehen als Missionare. Und dann stand jemand auf, gab eine Prophetie und eine Zunge und dann kam die Auslegung und es wurde gesagt, dass sie eigentlich jeder die Frau des anderen habe und dass sie so nicht gehen könnten. Sie hätten die falsche Person geheiratet. Und diese beiden Paare haben sich wieder getrennt und haben wieder geheiratet und jeder Mann hat die Frau des anderen geheiratet. In einer führenden Pfingstdenomination. Und dann gingen sie nach Afrika als Missionare. Bruder, wenn du deinen Eid leistest, dann bist du gebunden, bis der Tod dich scheidet. Das ist genau richtig. Wenn du einen Eid leistest, ist das bindend. All dieser Unsinn, und es ist so weit gekommen, dass ihr in eine Gemeinde kommt und dann ist sie so kalt und formell und trocken, dass das geistige Thermometer 50 Grad unter Null hat. Und die Leute sitzen da wie Warzen auf einer Essiggurke, genauso sauer und gleichgültig und so gerunzelt. Und dann hören sie jemand dort hinten, dann hören sie vielleicht wieder jemand im Hintergrund so einen Amen grunzt und dann schauen, drehen alle ihre Hälse wie Gänse und schauen, was da los ist. Ihr wisst, das ist wahr. Ich sage das nicht als Witz. Das ist kein Ort, um Witze zu erzählen. Das ist die Wahrheit. Ich sage es, weil es Evangeliumswahrheit ist. Und auf der anderen Seite habt ihr eine Gruppe von Unsinn, eine Gruppe von fleischlichen Emotionen und allem möglichen, wie sie sich aufführen. Und das wahre Wort, soweit ist es gekommen, dass man es noch selten hört. In der Mitte der Straße dieses Evangelium, das ein Licht ist auf meinem Wege.
Halleluja!
Halleluja, das Blut des Lammes, die Liebe Gottes, die uns trennt von den Dingen der Welt. Hast du in Zungen gesprochen, Bruder? Oh, dann hast du es nicht. Hast du gejauchzt, als dieses kalte Gefühl deinen Rücken hinunterging? Hast du Feuerbälle gesehen? Unsinn! So etwas ist es nicht. Hast du an den Herrn Jesus geglaubt und ihn angenommen als deinen persönlichen Retter? Und der Geist Gottes legt Zeugnis ab deinem Geiste, dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid und euer Leben trägt die Früchte der Liebe, der Freude, des Friedens, der Geduld, der Güte, der Sanftmut und der Freundlichkeit. Dann seid ihr Christen. Wenn dem nicht so ist, dann frage ich nicht danach, was ihr tut. Paulus sagte, wenn ich meinen Leib als Brandopfer geben würde, wenn ich alle die Geheimnisse Gottes kennen würde, wenn ich Berge bewegen könnte durch meinen Glauben und wenn ich in Zungen sprechen könnte von Menschen und Engeln, dann bin ich nichts. Was ist damit? 1. Korinther 13, dort findet heraus, ob das stimmt oder nicht. Findet es heraus? 2. Korinther 13, glaube ich, oder? Nein. Oder 1. Korinther 13, richtig. Auch wenn ich mit Zungen, Menschenzungen und Engeln sprechen, beide Arten, die ausgelegt werden können und die nicht ausgelegt werden können, ich bin immer noch nichts. Was sollen wir denn damit herumspielen? Auch wenn ich die alle Geheimnisse Gottes wüsste, weshalb sollte ich dann in Seminaren gehen und so viel lernen? Es ist besser, ihr kommt mit Gott in Ordnung. Oh, gesegnet, Halleluja. Ihr könnt keine Versammlung mehr haben ohne eine Heilungskampagne oder irgendwelche Wunder, die da vor sich gehen. Ein schwaches ehebrecherisches Geschlecht sucht nach solchen. Was wollt ihr damit? Paulus sagte, er könnte all diese Dinge tun, sogar Berge bewegen, und er ist immer noch nichts. Wo da Zungen sind, so werden sie aufhören. Wo da Erkenntnis ist, sie wird vergehen. Wo da Prophetien sind, sie werden fehlgehen. Aber wenn das, was vollkommen ist, kommt, das wird für immer bleiben, und Liebe ist vollkommen. Gott hat so die Welt geliebt, dass er seinen einzig gezeugten Sohn gab. Und wer immer zittert, wer immer in Zungen spricht, oder? Heißt es so? Nein. Wer an ihn glaubt, der wird nicht zugrunde gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Glaubt das, Kinder. Sie versuchen es so kompliziert zu machen. Diese Dinge, jene Dinge. Wenn es zu einer Sache geht, dein persönlicher Glaube an Gott. Das ist es und das sagt es. Denn durch Glauben, nicht durch Gefühle, durch Glauben, nicht durch Emotionen, durch Glauben, nicht durch Sensation, aber durch Glauben seid ihr gerettet. Und das? Weil ihr den Herrn gesucht habt? Weil ihr ein guter Mensch wart? Nein. Weil Gott durch Gnade dich vorherkannte und zum ewigen Leben bestimmt hat. Jesus sagte, kein Mensch kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn. Und alle, die kommen, ihnen werde ich ewiges Leben geben. Und kein Mensch kann sie aus meiner Hand reißen, sie sind mir. Sie sind für immer gerettet, ich habe sie. Kein Mensch kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Er ist derjenige, der sie mir gegeben hat, sie sind Liebesgaben für mich. Alle, die er vorher erkannte, hat er gerufen, und er hat keinen gerufen, es sei denn, er hat ihn vorher erkannt. Und alle, die er gerufen hat, hat er gerechtfertigt, und alle, die er gerechtfertigt hat, hat er verherrlicht. Seht ihr, es ist einfach eine vollkommene Ruhe. Nun, ich weiß, dass da viel Gesetzliche hier sitzen. 99% von euch sind gesetzlich. Aber schaut, ihr müsst es einmal nehmen und realisieren, ich versuche euch nicht einfach etwas zu sagen. Du sagst nun, Bruder Brennan, ich habe immer gedacht, ich muss dieses tun und dann muss ich jenes tun. Bruder, da ist so ein Unterschied in dem, was du tun musst und in dem, was du tun möchtest. Du bist gerettet und das nicht, weil du nur eine Sache damit zu tun hast. Du bist gerettet, weil Gott dich gerettet hat vor Grundlegung der Welt. Hört hier, die Bibel sagt in der Offenbarung, ich werde euch vom ersten bis zum letzten führen, die Bibel sagt in der Offenbarung, als das Tier kam, hat er alle auf der Erde verführt. Das hat das Tier getan. Er hat alle auf der Erde verführt, deren Namen nicht geschrieben waren im Lebensbuch des Lammes. Seit die Erweckung begann, tönt das richtig? Seitdem der Prediger diese gewaltige Botschaft predigte? Seitdem jener Mann geheilt wurde?
Since the foundation of the world.
Seit Grundlage der Welt. Wo wurde Jesus getötet? Auf Golgatha. Nein, mein Herr. Jesus wurde vor Grundlegung der Welt getötet. Siehe das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt.
Where was Jesus slain at? At Calvary? No, sir. Jesus was slain before the foundation of the world. Behold the Lamb of God that was slain before the foundation of the world. God in the beginning, when he saw the sin,
Gott am Anfang, als die Sünde sah er, was geschehen würde. Sprach das Wort. Und Jesus wurde getötet vor Grundlegung der Welt. Und jede Person, die gerettet wurde, aufgrund der Bibel, wurde gerettet, als das Lamm in Gottes Gedanken geschlachtet wurde vor Grundlegung der Welt. Und dort wurdest du im Heil inbegriffen. Was wollt ihr dann dazu tun? Es ist Gott.
Blessed be the name of the Lord. God, blessed be the name of the Lord.
Gesegnet sei der Name des Herrn. Es ist Gott, der es wirkt, nicht der will oder der läuft, sondern Gott, der Gnade zeigt. Wenn Jesus vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, dann geschah noch 4000 Jahre oder bevor es wirklich geschah. Aber als Gott es damals sprach, jedes Wort Gottes steht fest. Es ist unveränderlich, unteilbar und es kann nicht fehlgehen. Und als Gott den Sohn vor Grundlegung der Welt tötete, wurde er genauso getötet wie dort auf Golgatha. Es ist ein vollendetes Produkt, wenn Gott es sagt. Denk daran, als das Lamm geschlachtet wurde, war dein Heil, deine Errettung inbegriffen im Opfer, denn die Bibel sagt, dass dein Name im Lebensbuch des Lammes geschrieben wurde vor Grundlegung der Welt. Was ist dann damit? Was wollt ihr dann tun? Es ist Gott, der Gnade zeigt. Es ist Gott, der dich beruft. Es ist Gott, der dich erwählt in Christus vor Grundlegung der Welt. Jesus sagte, ihr habt niemals mich erwählt, ich habe euch erwählt. Und ich habe euch gekannt seit Grundlegung der Welt. Da habt ihr es. Seht, das nimmt die Furcht von euch. Oh, wenn ich nur festhalten könnte, dann werde ich machen, gesegnet sein Gott, ich halte einfach fest. Es liegt nicht daran, ob ich festhalte oder nicht, es hängt davon ab, ob er festhält. Es ist, was er getan hat, nicht, was ich getan habe. Es ist, was er getan hat. Das ist das Erlösungsgesetz. Ich möchte, bevor ich zum Ende komme, noch diese kleine Sache sagen. Was wäre nun, wenn eine alte Stute ein kleines Maultier gebären würde und dieses kleine Maultier hätte abgeknickte Ohren auf beiden Seiten, es würde schielen, es hätte knotige Knie, X-Beine und sein Schwanz würde senkrecht in die Luft stehen. Was für ein schrecklich aussehendes Tier wäre das nun? Und wenn nun das kleine Maultier sprechen könnte, würde sagen, einen Augenblick, ich will dir sagen, wenn ich aus dem Hause komme, heute Morgen, ich sage dir, dann schlagen sie mich zuerst auf den Kopf. Und sie geben mir sicher keine Nahrung. Schau, wie schrecklich ich doch aussehe. Ich habe überhaupt keine Chance. Das ist richtig. Du hast keine Chance. Ich wurde in diese Welt geboren, aber schaut, was für ein schrecklich aussehendes Ding ich doch bin. Und so werde ich nie eine Chance haben. Ich werde es nie schaffen. Ich kann es nicht schaffen. Aber wenn seine Mutter wirklich richtig im Gesetz instruiert wäre, dann sagt sie, Sohn, das stimmt. Du bist völlig aus der Form. Du bist nicht einmal imstande, deine Nahrung von der Erde zu essen. Das ist richtig, du bist nicht fit. Aber mein Sohn, wie es auch ist, du bist mein Erstgeborener. Und du bist unter einem bestimmten Geburtsrecht geboren. Und der Priester wird dich niemals sehen. Denn dein Name ist dort, da ist ein unschuldiges Lamm ohne Tadel. Das ist an deiner Stelle gestorben, damit du leben kannst. Oh, das kleine Maultier würde seine Hufe hochwerfen und hätte eine gewaltige Zeit. Was macht das keinen Unterschied, was es ist? Denn der Richter wird es niemals sehen, oder der Priester. Das Lamm ist es, das der Priester betrachtet, nicht das Maultier. Er betrachtet das Lamm.
Well, that little mule could just kick up his heels and have a big time. Not make any difference what he is, because he'll never be seen by the judge, the priest. It's the lamb that the priest looks at, not the mule, the lamb. And it's Christ that God looks at, not you.
Und Christus ist es, den Gott betrachtet, nicht dich. Er betrachtet Christus. Es ist Christus. Und in ihm ist kein Fehler. Wie kann dann da ein Fehler sein? Wie kann er dann etwas Falsches sein, wenn ihr dort seid und euer Leben in Christus verborgen, durch Gott versiegelt, mit dem Heiligen Geist? Jene, die aus Gott geboren sind, können nicht sündigen. Denn er kann nicht sündigen. Wie könnt ihr sündigen, wenn ein vollkommenes Opfer an eurer Stelle steht? Gott schaut mich nie an, er sieht Christus, denn wir sind in Christus. Nun, wenn ich Christus liebe, dann lebe ich mit ihm. Er hätte mich nie hineingebracht, wenn er mich nicht gekannt hätte. Wenn Gott mich heute rettet, um zu wissen, dass er mich in 6 Wochen wieder verlieren würde, dann würde er sein eigenes Vorhaben bekämpfen. So ist es. Dann wüsste er nichts über die Zukunft, wenn er mich so retten würde. Wozu sollte er mich retten, wenn er wissen würde, dass er mich wieder verliert? Gott tut diese Dinge nicht und nimmt sie dann in 2 Wochen wieder zurück, nimmt in 2 Wochen seine Verheißung zurück. Wenn er dich gerettet hat, dann ist es für Zeit und Ewigkeit. Nun, du kannst begeistert sein und sagen, oh, gesegnet sei Gott, Halleluja, ich habe in Zungen gesprochen, ich habe gejaucht, ich habe es, Halleluja. Das bedeutet, das heißt das noch nicht, Bruder. Aber Bruder, wenn etwas im Innern ist und dich mit Christus verankert, dann folgen dir die Früchte des Geistes. Und wir legen Zeugnis an mit unserem Geist und seinem Geist, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Bitte habt das, Freunde. Ich halte euch die ganze Nacht hier fest und spreche darüber. Ich liebe es, ich liebe euch. Ich komme in dieses kleine Tabernakel immer wieder, wenn Gott mein Leben noch bewahrt. Und ich möchte, dass ihr verwurzelt und gegründet seid in diesem heiligen Glauben. Ich möchte nicht sehen, wie ihr herumgeschoben werdet von jedem kleinen Wind der Lehre, dass es euch schüttelt und ihr so euch aufführt, hier ein bisschen Blut in den Händen oder ein bisschen Frost im Gesicht oder sonst etwas. Oder dass ihr irgendwelche Lichter vor euch seht und solche Dinge, selbstsüchtigen Dinge. Wie die Bibel sagt, aufgeblasen im Herzen und nichts sehen. So ist es. Ich möchte, dass ihr solid auf dem Worte steht. Wenn es so spricht, der Herr ist, dann steht dabei, bleibt dabei, lebt damit. Das ist das Urim Tumim dieses Tages und Gott möchte, dass ihr dadurch lebt, Und wenn es nicht im Wort steht, dann vergesst es. Lebt für Gott, lebt für Christus. Und wenn euer Herz anfängt herumzustreunen und ihr wisst, dass etwas geschehen ist, dann geht zurück zum Altar und sagt, Christus, erneuere mir die Freude meines Heils. Gib mir diese Liebe, die ich einst hatte. Sie schwindet, Herr. Da ist etwas, das ich getan habe. Mach mich wieder heilig. Steh da und sage, Herr, nichts kann ich tun. Ich kann dieses und jenes nicht aufhören. Ich schaue auf dich, dass du es aus mir herausnimmst, Herr, und ich liebe dich. Und dann gehst du weg von diesem Altar als ein neuer Mensch in Christus Jesus. Dann bist du nicht von deiner Gemeinde abhängig, nicht von deinem Priester abhängig, nicht von deinem Pastor abhängig. Dann bist du abhängig vom vergossenen Blut von Jesus Christus. Durch Gnade seid ihr gerettet. Lasst uns beten. Herr, solche starke Belehrung. Es ist Zeit, dass diese Gemeinde Fleisch isst und nicht mehr die Milch des Wortes. Wir waren allzu sehr in der Milch, dem Kindlein die Flasche gebend, aber wir haben starkes Fleisch, denn die Tage kommen näher. Große, gefährliche Zeiten liegen vor uns und mehr Schwierigkeiten liegen unterwegs. Und wir wissen, dass niemals bessere Zeiten kommen werden, denn wir wissen, wir sind am Ende. Und während die Zeit weiterläuft, wird es schlimmer und schlimmer werden, bis Jesus kommt. So sagt es die Schrift. Wir können ihnen in diesem Leben nichts mehr versprechen. Aber im kommenden Leben können wir ihnen ewiges Leben versprechen durch dein Wort, wenn sie an den Sohn Gottes glauben und ihn als ihre Versöhnung annehmen, als derjenige, der an ihrer Stelle steht, als derjenige, der ihre Sünden genommen hat. Gewähre es, Herr. Mögen Ungläubige gläubig werden, mögen Gemeindebekenner heute, die Religionsbekenner, die einfach in der Gemeinde leben, mögen sie eine Erfahrung mit Gott haben, dass solch eine Liebe in ihr Herz kommt, dass sie weinen wegen ihren Sünden, sich selbst sterben, von neuem geboren werden durch den Heiligen Geist, sanft, gütig werden, voller Freude und Segnungen, solch ein Leben leben, dass sie so salzig werden, dass die Leute, die um sind, ein Verlangen haben, so zu sein wie sie. Gewähre es, Herr, denn wir bitten es in seinem Namen.
I wonder tonight if there would be one here to say, Brother Branham, if I was weighed in the balance of God at that time, I would never, never, never be able to meet that qualification you're speaking.
Ich frage mich, ob heute jemand hier ist, der sagt, Bruder Branham, wenn ich in der Waage Gottes gewogen würde, jetzt, dann wäre ich niemals, niemals, niemals imstande, diese Qualifikation zu erfüllen, von der du heute gesprochen hast. Ich möchte, dass du in Gebet an mich denkst, dass ich meine Wege ändere und Gott hineinkommt und diesen Unsinn aus mir herausnimmt und aus mir einen echten Christen macht. Möchtet ihr eure Hand erheben für das Gebet? Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich dort hinten. Gott segne dich, Gott segne dich, mein Herr. Gott segne dich, großer Bruder. Gott segne dich.
Holy, holy, holy Lord.
Heilig, heilig, Herr Gott der Heerscharen, Himmel und Erde sind voll von dir, Himmel und Erde preisen dich, Herr, du Allerhöchster. Während ihr jetzt nachdenkt und betet und euch überzeugt fühlt, dass ihr verkehrt seid und ihr möchtet richtig werden, möchtet ihr einfach eure Hand erheben und sagen, Herr, mach mich zu dem, was ich sein möchte. Gott segne dich, kleine Dame. Gott Mach mich zu dem, was ich sein möchte oder sein sollte. Gott segne dich, Bruder, Schwester, du dort drüben. Der Tag geht zu Ende. Ich weiß, es ist schwer, Freunde, aber es ist besser, dass ihr jetzt die Wahrheit kennt. Betet jetzt leise.
Pray.
Nur er ist heilig. Himmlischer Vater, während die Sonne im Abend untergeht und die Rotkehlchen sich in den Bäumen versammeln mit ihren Geliebten, die Vögel haben ihre Nester, gehen zu ihren Nestern, die Tauben fliegen auf die Drähte so hoch, dass die Schlangen sie nicht stören in der Nacht. Sie sitzen dort, die Tauben und gurren einander zu und sie gehen schlafen.
Heavenly Father, as the sun sets in the evening, the robins gather in the trees with their loved ones. The birds all go to their nest. The doves fly up on the wires high so the snakes won't bother them through the night. They sit there and coo to each other till they go to sleep. The sun finally sets.
Eines Tages werden wir zu dieser Stunde kommen, wo die Sonne wird untergehen. Ich weiß nicht wann, Herr, aber da sind Leute hier, die überzeugt sind, dass sie verkehrt waren und sie möchten an diesen Ort kommen, an den Abraham Lincoln kam. Als er starb, sagte er, wendet mein Gesicht zur untergehenden oder aufgehenden untergehenden Sonne. Und er begann, unser Vater, der du bist in dem Himmel, o ewiger, empfange sie, wie der damals Dwight Moody sagte, ist das Tod, das ist mein Krönungstag. O ewiger, empfange sie jetzt einfach durch Glauben, während sie in ihren Sitzen sitzen. Du hast an ihr Herz geklopft, dort auf dem Sitz, das ist ihr Altar. Das ist die Zeit für dich, dass du sie jetzt, gerade jetzt empfängst. Du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Eines Tages, wenn die Sonne untergeht, Mann oder Frau stehen am Bett und der Arzt geht hinweg. Oh, heilig, heilig, dieser wundervolle, liebliche Hauch, gerade bevor die Sonne untergeht. Und dann möchten wir dastehen und sagen, Sonnenuntergang und Morgenstern. Der eine leuchtender für mich als der andere, möge da kein Jammern an der Schranke sein, wenn ich dort zum Meer komme. O Gott, gewähre es ihnen in dieser Stunde, während sie da warten auf die Segnungen Gottes, dass sie auf sie kommen. Nimm all die Ungeduld, alle Welt weg von ihnen und schaffe ihnen ein neues Herz. Du hast gesagt, ich nehme das alte Herz hinaus und gebe ihnen ein fleischernes Herz und ich werde meinen Geist in dieses Herz legen und sie werden in meinen Satzungen wandeln und meine Gebote halten, denn es ist eine Verordnung der Liebe und nicht der Pflicht. Es geschieht aus Liebe und Liebe treibt uns, es zu tun. Es ist eine Pflicht der Liebe, die uns antreibt. Es ist unsere Pflicht der Liebe zu folgen. Und ich bete Gott, dass du das jedem Herzen gibst, jenen, die ihre Hand erhoben haben. Und jenen, die ihre Hand nicht erhoben haben, mögen sie jetzt durch deine Gnade ihre Hand erheben und dich annehmen und gefüllt werden mit deinem Geist, mit diesem sanften, lieblichen, demütigen, dieser demütigen Weise und voll der Gnade werden, hinausgehen als eine veränderte Person, dass die Vögel anders singen für sie und alles wird anders sein nach dieser Stunde. O Herr, du Allerhöchster.
Holy, 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 Lord God, Father, heaven and earth are full of thee, heaven and earth are praising thee, O Lord, most high. You now with your heads bowed.
Ihr, die jetzt eure Häupter gebeugt habt und eure Hände erhoben habt, damit im Gebet an euch gedacht wird, fühlt ihr, dass Gott in dieser Weise zu dir gesprochen hat, nicht durch Emotionen, aber einfach durch etwas tief in dir? Fühlst du, dass Gott dir ewiges Leben gegeben hat? Fühlst du, dass du aus der Versammlung gehst heute als ein anderer Mensch? Möchtest du jetzt deine Hand erheben? Gott segne dich, mein Sohn. Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich. So ist es. Recht. Ich werde heute aus dieser Gemeinde gehen als neue Person. Neugeborene Kinder im Königreich Gottes. Was ist geschehen? Ich weiß, da gibt es eine Verordnung, dass man zum Altar kommt. Das ist eine methodistische Verordnung. Das wurde gegründet in der Methodistengemeinde in den Tagen von John Wesley. Es war nie so in der biblischen Zeit. Dort heißt es, so viele, die glaubten, wurden der Gemeinde hinzugetan. Ihr könnt glauben, wo immer ihr seid, ob draußen in dem Feld, ob auf der Straße, überall. Das macht keinen Unterschied. Ihr müsst einfach Christus als persönlichen Retter annehmen. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das in dein Herz kommt. Wenn du ihn glaubst und ihn annimmst, dann bist du vom Tod zum Leben hinübergegangen und ein neues Geschöpf geworden in Christus. Geh nicht an mir vorbei, Herr.
My love, oh, cry, why, oh, thou art calling, oh, do not pass me.
Ich möchte, dass der junge Mann und die Dame, von der ich annehme, dass sie seine Frau ist, dass sie ihre Hände heben. Und ihr dort hinten, mein Sohn mit der roten Jacke und die Dame, die Christus als persönlichen Retter angenommen hat. Der junge Mann sitzt hier in einem Rollstuhl, hat Christus als sein Retter angenommen und hat gefühlt, dass Gott ihn gerettet hat. Und die anderen dort hinten, erhebt eure Hände, damit die Leute sehen können und Gemeinschaft haben können mit euch. Schüttelt ihnen die Hände, jemand, der bei ihnen ist, und sagt, Gott segne dich, willkommen im Königreich Gottes, mein Bruder, meine Schwester. Das ist Gemeinschaft, das ist es, was wir möchten. Gott segne euch. Schüttelt dem jungen Mann im Rollstuhl die Hände. So ist es recht. Wir begrüßen dich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wenn ihr nie getauft worden seid und verlangen habt, getauft zu werden, kommt und sagt es dem Pastor, das Becken ist bereit, sie haben sogar Wasser darin heute Abend, wenn ihr getauft werden möchtet. Alles ist bereit, wenn ihr noch nie getauft worden seid, aber das Becken ist bereit für jeden, der getauft werden möchte. Die Bibel sagt, tut Buße, jeder von euch, und werdet getauft im Namen von Jesus Christus für die Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und all denen, die noch weit weg sind. So viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Liebt ihr ihn? Erhebt eure Hand. Oh, ist er nicht wunderbar? Hat euch dieses Hebräerbuch gefallen? Ich liebe es, es ist wunderbar. Nun, es ist Korrektur, es ist hart und gerade, aber das lieben wir, so möchten wir es haben. Wir möchten es nicht anders haben. Glaubt ihr, dass Paulus eine Autorität hatte, so zu predigen? Und Paulus sagte, wenn ein Engel kommt und ein anderes Evangelium predigt, er soll verflucht sein. Ist das richtig? Und so lieben wir ihn von ganzem Herzen. Und ich werde nun den Pastor bitten, dass er hierher kommt für einen Augenblick. Unser kostbaren Bruder, Bruder Neville, und er wird euch noch etwas sagen. Und so der Herr will, sehen wir uns am Mittwochabend und vereinbaren, wie wir zu Bruder Graham Snelling gehen wollen, als ein Versammlungsabend. Und dann, wenn das Predigen weitergeht mit dem 7. und 8. Kapitel an diesem kommenden Wochenende.
Our most precious brother, Brother Neville, and you'll have a word to tell you. And now, if the Lord willing, we'll see you Wednesday night and make arrangements about going to Brother Graham Snelling's for a congregational night, and then for the...